Ich habe ein Déjà-vu.
Ja, verstehe ich.
Irgendwie vor einem knappen Jahr saßen wir hier und haben...
Fast exakt ein Jahr. Es ist fast auf exakt den ein Tag Jahr. Ein Jahr, ja.
Wirklich?
Ich glaube, es war fast. Der 31. Januar oder sogar... Oder war es sogar der 1. Februar?
Hör auf! Geschichte wiederholt sich auf jeden Fall. Wir saßen hier und haben lang und breit über das Karriereende von Tom Brady gesprochen. Nur um 4 Wochen später das Ganze wieder rückgängig zu machen. Hm. Aber jetzt hat er wieder aufgehört.
Jetzt hat er wieder aufgehört, ja. Also ich glaube, mein primärer Takeaway ist, niemals zweimal zurücktreten.
Nee.
Einmal.
Es fühlt sich an wie aufgewärmt, ne? Aufgewärmtes Essen kann schon gut sein.
Ja.
Aber halt in den seltensten Fällen so gut wie halt frisch gemacht.
29. Januar war es übrigens. Also 2 Tage off sind wir.
Ah ja.
Also drei.
Hätte er auch schöner machen können, ne? Aber man muss ihm ja zugute halten, dass er das vor der Aufnahme von Downset Talk gemacht hat. Und
das stimmt.
Wie so viele andere irgendwelche News verkünden, ne? So
das stimmt.
Eine halbe Stunde, nachdem wir fertig sind.
Ja, es ist irgendwie schade, weil es ist so schwer, eine Emotion aufzubauen. Also mir geht's auf jeden Fall so. Es ist irgendwie so, der größte aller Zeiten hört auf und irgendwie, ja, es ist so, ich weiß nicht.
Es
fühlt sich komisch an.
Ey, hört noch mal in die, ich weiß nicht, ob's die Karriereende oder die der Rücktritt vom Karriereende die Folge war. Eine von den beiden, da habe ich ganz klar gesagt, ey, das muss der Rücktritt vom Karriereende gewesen sein. Es ist der perfekte Moment gewesen. Oder es wäre der perfekte wäre nach dem Super Bowl. Da hast du, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber es wäre ein richtig guter Moment gewesen.
Ja.
So, ohne sich irgendwie die Legacy noch irgendwie, ja, beschmutzen ist ein zu großes Wort, aber die Legacy irgendwie zu beschädigen, zu
Nein, nicht mal oder, das. Ich finde
aber nicht also, mal das anzuditschen.
Ja, ich weiß nicht mal die Legacy. Es ist eigentlich, also es ist für mich einfach nur der Moment.
Stimmt.
Es ist nur dieser Moment jetzt und ich meine, letztes Jahr ist es natürlich auch kacke gelaufen, muss man natürlich sagen, weil er es nicht selber verkünden konnte, weil es geleakt wurde, dass er zumindest überlegt, zurückzutreten. Und jetzt hat er es halt selber machen können. Die Videobotschaft ist ja auch, also ich fand die sehr, sehr ehrlich, sehr auf den Punkt.
Also ich würde dir auch ein bisschen widersprechen. Ich weiß, was du meinst, mit wenig Emotion dafür aufbringen, aber ich glaube, es liegt halt wirklich einfach daran, dass wir den ganzen Prozess schon einmal, dieses Ganze, der größte aller Zeiten könnte aufhören, so fühlt sich das an. Und dann müssen wir das jetzt noch mal machen oder noch mal empfinden.
Ja.
Aber ich finde, diese Videobotschaft, die er rausgehauen hat, wirklich kurz und knapp, ehrlich. Ja. Aber man merkt ihm an, dass es ihm sehr schwer fällt. Und da sind bei mir doch dann auch Emotionen hochgekommen, auf jeden Fall.
Also es ist vom Prozess her sozusagen, wenn man so will, von der Art und Weise des Rücktritts, ist es natürlich viel, viel schöner irgendwo als letztes Jahr, wo das so geleakt wurde. Und dann irgendwie ein paar Tage später hat dann Brady sich zu Wort melden müssen und so. Und dann hat er gesagt, er hört auf und ja. Aber es ist irgendwie, also diesen Moment kann man halt nicht wiederholen aus der Art und Weise, wie man ihn als Außenstehender erlebt.
Und ein Gedanke, der natürlich von sehr weit außen betrachtet ist, ich hoffe wirklich nicht, dass seine Ehe jetzt wirklich an diesem einen Jahr mehr gescheitert
ist,
sondern dass vielleicht einfach so oder so nicht mehr geklappt hätte zwischen den beiden. Weil das wäre es, glaube ich, nicht wert gewesen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gedanke, da sind wir zu weit weg und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist. Das auf jeden Fall vorab zu Tom Brady. Jetzt haben wir eine sehr schöne Folge für euch vorbereitet.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Und damit gehen wir rein in eine neue Folge Down Set Talk. Here we go, wie gewisse Transfer-Experten sagen würden und was ich viel zu häufig gelesen habe in den letzten Tagen. Das ist der NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn es ist unsere alljährliche Award-Folge. Was mir jetzt gerade während das Intro lief eingefallen ist, wir haben dieses Jahr gar keinen Adrian Franke oder Christoph Kröger Award dabei.
Stimmt, ja. Wir variieren ja jedes Jahr die Awards so ein bisschen. Wir nehmen immer einige offizielle mit rein. Und mixen die so ein bisschen, um es halt auch ein bisschen individueller zu machen. Aber stimmt, die haben wir dieses Jahr nicht dabei.
Das liegt vielleicht daran, dass der Christoph Kröger Award war immer die kleinsten Spieler. Und da kommen halt nicht so oft neue dazu. Das also so richtig ja. kleine Spieler.
Terry Cohen war mal der
Terry Cohen war absolut. Und Boston Scott ist es halt seitdem eigentlich jedes Jahr wieder. Ne? Alle anderen sind zu groß wahrscheinlich.
Ich guck gerade. Die Grenze war irgendwie, glaube ich, was, 1,70 Meter oder so?
1,70, ja.
Da gibt es ja in der NFL tatsächlich, also selbst in Anführungszeichen kleine NFL-Spieler sind dann ja doch irgendwie 1,78 oder so.
Ja, Darren Sproles war es eine ganze Zeit lang. Da gab es den Award allerdings noch nicht. Und wir hatten aber auch schon mal einen Adrian Franke Award. Bin ich der Meinung?
Gab's mal,
nicht ganz sicher.
Ich weiß
aber auch gar nicht mehr, was das war.
Ich auch nicht, nee.
Der Coach mit dem wenigsten Run-Game, mit den wenigsten Inside-Runs vielleicht. vielleicht findest du das ja noch raus, wer den dieses Jahr gewinnen würde. Aber wir sprechen über ganz viele andere schöne Awards und wir schauen zurück auf unsere Prediction-Folge und gucken, wenn wir uns so geschlagen haben. Ich versuche das möglichst kurz zu halten, auch dieses Jahr wieder. Aber bevor wir das machen, gibt es natürlich auch noch die hier.
Quick Question.
Ganz genau, eine schnelle Frage von einem oder einer von euch, zumindest von unseren Supportern. Auf Patreon könnt ihr uns unterstützen, dann kommt ihr auf unseren exklusiven Discord-Channel und da gibt's einen Kanal für Quick Questions. Und so hat's auch Klaas Trowalczyk gemacht. Klaas fragt nämlich, oder schreibt vielmehr, verdammt, ich lieb dich nicht. Schöne Matthias-Reim-Referenz hier an der Stelle. Pünktlich zur Award-Folge. Wer oder was waren eure Guilty Pleasures der diesjährigen NFL-Saison? Also Guilty Pleasures, Dinge, die uns gefallen haben, die wir aber eher geheim halten, dass sie uns gefallen. Also wo man sich so ein bisschen schuldig fühlt. Also man kennt das vielleicht von diversen TV-Sendungen, die der ein oder andere im Geheimen schaut oder Musik. Ich hab immer mal so ein. Es gibt einige Guilty Pleasures so im Musikbereich, die ich gerne höre, aber wo ich jetzt nicht mit hausieren gehe, dass ich sie höre. Und sowas auf die NFL gedreht. Das Ding ist, ich bin halt in diesem Podcast, glaube ich, ziemlich ehrlich und würde alles zugeben, was ich so gut finde. Deswegen lasse ich dir mal den Vortritt und bin gespannt, wofür du dich entschieden hast.
Ja, ist natürlich sehr subjektiv irgendwo. Ich habe versucht dann was zu machen, okay, wo gibt es vielleicht ein Team, wo ich den Eindruck hatte in den letzten Jahren, dass da ich nicht die leichteste Beziehung zu dem Team hatte, sagen wir es mal so. Und glaube ich auch Fans dieses Teams manchmal den Eindruck hatten, ich mag das Team nicht, was natürlich nicht stimmt, aber wahrscheinlich
war ich
auch
nicht
genau. Weil ich natürlich vielleicht nicht immer so positiv drüber schreibe oder berichte. Und das sind die Tennessee Titans, die halt in den letzten Jahren vor allem offensiv viele Sachen gemacht haben, die ich jetzt nicht unbedingt so machen würde, aber sie halt erfolgreich damit waren. Das heißt, selbst wenn ich skeptisch war, haben sie dann trotzdem oft mehr Spiele gewonnen, als ich das gedacht hatte. Und dann habe ich überlegt, okay, Team ist schon mal gut. Jetzt muss ich natürlich in all dem, wofür ich so stehe im Football, muss ich natürlich zum Run-Game gehen. Das offensive Run-Game der Titans dieses Jahr, das konnte ich jetzt nun wirklich nicht nehmen. Das war auch kein Guilty Pleasure, weil das war überhaupt kein Pleasure in irgendeiner Art und Weise. Aber die Run-Defense der Titans, die ist es für mich. Also die Run-Defense der Titans, das ist nicht der wichtigste Part einer Defense. Das ist nicht das, womit du letztlich Titel gewinnst in der NFL. Und ich meine, die Titans letztlich hatten auch keine erfolgreiche Saison dieses Jahr. Aber dieser Run-Defense zuzuschauen und zu sehen, wie physisch diese Front Spiele an sich reißen kann, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und es war dann sowas, was ich dann teilweise, ich weiß noch, in manchen Spielen, ich glaube Green Bay zum Beispiel war so eins, wo ich da einfach dann nur auf die Front geachtet habe, obwohl ich jetzt wusste, das wird jetzt ich werde da jetzt keine Analyse draus machen, so. Ich werde da jetzt nicht, ändert jetzt nicht mein Bild von den Titans und das ist auch nichts, was irgendwie der Schlüssel zu ihrem Playoff-Run sein wird oder sowas. Aber den habe ich einfach wahnsinnig gerne zugeschaut dieses Jahr.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Run-Defense, weiß ich nicht. Also ja, ist dann wahrscheinlich irgendwo schon ein Pleasure, aber wäre nicht genug für mich gewesen. Ich bin aber auch so in die Richtung gegangen, wo war ich skeptisch? Und es gibt einen Coach, wo ich nach seiner Einstellung, das ist noch gar nicht allzu lange her, ultra skeptisch war. Also wirklich, also ich habe ihn fast ein bisschen belächelt, diesen Coach. Aufgrund seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist, so als harter Hund, als Oldschool-Coach. Und damit ja, da bewegt sich bei mir nichts. Also da triffst du keinen Nerv bei mir. Ich bin dann so eher so ein Mike McDaniel, so ein bisschen nerdy, irgendwie nicht als NFL-Headcoach aussehender Typ. Da triffst du mehr meinen Nerv. Und Dan Campbell war alles andere als das. Dan Campbell habe ich wirklich gedacht, ach komm, du bist nach einem Jahr wieder weg. Hm. Du mit hier Kniescheiben zertrümmern, bla bla bla. Komm, mach mal nicht auf King hier, mach mal nicht auf Hart, zeig erstmal was. Und ich habe mich wirklich dieses Jahr so unglaublich oft dabei erwischt, wie ich diesem Lions-Team, insbesondere natürlich auch den Lions-Offense, also wie ich da mitgefiebert habe und gehofft habe, dass die es noch schaffen in die Playoffs, dass ich gehofft habe, dass die noch die Spiele gewinnen. Und wie bitter ich es auch fand, wie viele enge Spiele sie dann letztendlich noch verloren haben und wie ich dann auch mitgefühlt habe mit Dan Campbell und der immer sympathischer wurde von Interview zu Interview irgendwie. Ich glaube, das habe ich nämlich, wie gesagt, ich würde das meiste hier im Podcast zugeben, auch irgendwo, wo ich mal komplett daneben lag und mich geirrt habe. Aber ich glaube, über Dan Campbell und diesen Turnaround, den der bei mir hingelegt hat, haben wir noch nicht so häufig gesprochen.
Finde ich gut. Würde ich sogar ein Stück weit teilen auch. Also ich war bei Campbell auch gerade am Anfang, ja, wie du gesagt hast, diese Kniescheiben-Geschichten. Ja. Und sein ganzes Auftreten war so halt, ja, sehr, sehr Football-geiig, sag ich jetzt mal.
Ja.
Und es ist ja nicht nur so, dass sie erfolgreich sind und dass sie offensichtlich einen klaren Plan haben, sondern ja auch, also man kann ja nicht mal sagen, dass sie irgendwie dabei jetzt total, wie sind dieses hard-nosed Football-Team,
nee, überhaupt
sondern es ist wirklich auch, ja. Also die machen ja wirklich auch Sachen, wo du merkst, da ist eine moderne Denkweise vorhanden.
Da wird und nicht jedes Mal bei First Down gelaufen. Da wird,
ja, genau,
auch mal, da wird auch häufiger mal ein Fourth Down ausgespielt, genau, solche Geschichten.
Genau.
Ja.
Also sie sind wirklich eine positive Überraschung.
Ja, aber sonst wäre es auch kein Pleasure von mir gewesen. Also wenn die jetzt erfolgreich sind mit Kniescheiben-Zertrümmer-Football, ja, dann weiß ich nicht, ob das gereicht hätte. Aber auf die Art und Weise gerade von so einem Coach erwartest du, dass der sagt, ja, wir müssen tough spielen und vor allem defensiv gut sein. Und die Lions waren halt irgendwie so das komplette Gegenteil. So, die
stimmt,
waren defensiv eine Katastrophe über weite Strecken und haben halt trotzdem aber Spiele gewonnen, weil ihre Offense so geballt hat. Also wirklich alles anders gekommen, als ich gedacht hätte.
Finde ich gut. Ich hoffe, wir haben die Frage inhaltlich getroffen. Ich hoffe, das war das, was gemeint war.
Ich glaube schon.
Aber ja, finde ich gut.
Kommen wir zu den News.
News aus der NFL.
Ja, über Tom Brady haben wir jetzt im Intro schon ja eigentlich ausführlicher gesprochen. Kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Vorher noch mal der Hinweis, es gab 3 Headcoach-Verpflichtungen im Laufe der Woche. Auch über die haben wir schon gesprochen. Und zwar am Mittwoch in einem Downset Short. Sean Payton zu den Broncos, DeMeco Ryans zu den Texans und Frank Reich zu den Panthers. Tom Brady kam jetzt kurz vor der Aufnahme. Wie gesagt, wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht noch ein, zwei Gedanken darüber, wie es bei den Bucks jetzt vor allem weitergehen könnte.
Ja, also Rebuild, oder? Also alles andere, ehrlich gesagt, würde mich wundern. Die sind capmäßig deutlich drüber aktuell. Das war ja immer so, auch wie sie die Verträge gemacht haben, immer so ein bisschen auf dieses Brady-Fenster ausgelegt. Und ich denke eigentlich, dass du in Rebuild jetzt gehen musst. Natürlich die Frage, wie das intern gesehen wird, wie das mit dem Coaching-Staff dann gesehen wird, sagen die dann, also ist Todd Bowles dann in einem Jahr raus, wenn sie jetzt den Rebuild starten, weil sie nur 3 Spiele gewinnen? Keine Ahnung. Aber von der Grundidee her, du hast keinen Quarterback aktuell, du hast keinen Cap-Space aktuell, dein Team ist alt, mehrere Starter werden Free Agent. Für mich kann es eigentlich nur Rebuild sein. Und meine Brady-Perspektive haben wir schon gemacht. Letztes Jahr, also 2021, hätte er doch MVP werden können, in meinen Augen. Da war er halt echt nur auf allerhöchstem Level. Und jetzt, vergangene Saison, halt nicht mehr ganz. Immer noch gut, aber halt nicht mehr sehr gut. Deswegen dachte ich ja auch, dass er noch ein Jahr macht. Um halt nicht nach so einer, so einer unscheinbaren Saison irgendwie. Das war fast eine langweilige Saison, so ein bisschen, ne? Und das ist eigentlich nicht das, wo ich gedacht hätte, dass Brady danach aufhört. Du hast es gesagt, muss man an der Stelle anerkennen.
Ja.
Du hast es gesagt. Ich
dachte, das war schon länger. Ich habe es wirklich durchgezogen. So, egal, ob es jetzt dafür sprach oder dagegen, da immer neue Gerüchte gab. Ich habe nämlich einfach vom Gefühl her, dass dieser Mann so reflektiert ist und auf die Saison guckt und sagt, und auch auf das Team guckt und auf die Möglichkeiten. Ich meine, es wird ja viel diskutiert, wo könnte er hingehen oder so. Und ich habe einfach aus dem Bauch heraus gesagt, nichts kann so attraktiv sein, um jetzt noch mal in eine neue Saison zu gehen. Weder bei den Bucks noch woanders. Vor allem dann auch noch mit dem individuellen Drop-off, den es schon ein bisschen gab, finde ich. Jetzt
ein bisschen
nicht,
auf jeden Fall.
Jetzt nicht drastisch, aber schon ein bisschen. Und ja, für mich sprach eigentlich sehr, sehr viel dafür, dass er einfach nicht noch mal in eine neue Saison geht.
Ich dachte halt wirklich, dass solange er noch auf einem guten Level spielt, und gut war er ja schon immer noch,
dass solange er dann noch ohne Rollator aufs Feld gehen kann,
sagst du. Dass er solange das zumindest noch versucht, mit einer positiven Saison zu beenden. Und wer weiß, vielleicht hätte er es ja letztes Jahr sogar gemacht, wenn das anders gelaufen wäre, wenn das nicht geleakt worden wäre und so, keine Ahnung. Vielleicht hätte er dann aufgehört. So fühlt sich, wie gesagt, so ein bisschen gedämpft an. So ein bisschen, ja, die Saison war irgendwie unscheinbar. Jetzt zum zweiten Mal dieser Abschiedsprozess. Natürlich ist er der größte Quarterback aller Zeiten. Da müssen wir nicht drüber reden. Video war sehr, wie gesagt, sehr, sehr ehrlich und sehr treffend. Sehr
auf den findet Punkt. Man auch bei uns in der Instagram-Story. Habe ich
sozusagen. Und ja, was die Bucks. Ich weiß nicht, siehst du die Bucks anders? Für mich ist es, es muss eigentlich ein Rebuild sein. Ich kann eigentlich musst du jetzt gucken, dass du noch vielleicht sogar einen Mike Evans oder so jemanden wegtradest, wo du ein bisschen Kapital bekommst. Weil, also auch wenn ihr diesen Kader euch anschaut von der Altersstruktur her, da sind so viele Leute dabei, die jetzt vielleicht noch ein 2-Jahres-Fenster oder so haben. Und
also ich hätte, also über Todd Bowles hätte man auch sprechen können, ne, nach der Saison.
Ja, ich meine, Offensive Coordinator tauschen sie ja aus. Da wissen wir auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht, wer das wird. Das wird jetzt natürlich auch nicht leichter, wenn der Coordinator nicht weiß, wer der Quarterback sein wird. Aber ich, also mit dem Kader, ich wüsste nicht, wie du mit dem Kader nächstes Jahr kompetitiv bist, es sei denn halt, du sagst, wir schieben noch mal alle Capits nach vorne und holen uns einen Jimmy Garoppolo oder sowas und versuchen halt, auf Teufel komm raus, noch mal ein Jahr Playoffs zu spielen.
Auch nicht unmöglich. Stichwort Offensive Coordinator. Die Cowboys haben sich von ihrem Offensive Coordinator getrennt, namens Kellen Moore. Und das, ja, war am Ende eine einvernehmliche Geschichte, wie man so gehört hat. Aber ein bisschen überraschend war es dann schon, oder?
Ja, also dass es so gebrandet wurde, einvernehmlich, in Kombination mit der Tatsache, dass Kellen Moore, ich glaube, keine 24 Stunden später den Chargers-Job hatte, legt so ein bisschen nahe, dass da vielleicht die Zeichen auf Abschied standen. Vielleicht wollte Kellen Moore weg, vielleicht waren die Cowboys auch, wollten auch in eine Richtung gehen und hat man irgendwie gesagt, komm, jetzt machen wir das hier sauber, machen einen Cut. Und Kellen Moore wusste schon, wo die Reise für ihn hingehen wird. Aus Cowboys-Perspektive kann man es natürlich auch so interpretieren, dass es für Mike McCarthy nächstes Jahr ernst wird. Weil die Berichte jetzt gehen in die Richtung, dass McCarthy selbst das Playcalling übernehmen wird. Das könnte natürlich ein Hinweis so darauf sein, er will die Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen, weil es vielleicht jetzt dann ernst wird nächste Saison. Also, die Cowboys hatten eine sehr produktive Offense die letzten Jahre. Das muss man ja ganz klar sagen. Ich bin so ein bisschen skeptisch bei Kellen Moore und kann es zumindest auch ein klein wenig nachvollziehen, wenn die Cowboys sagen, wir wollen was anderes ausprobieren. Dass es dann McCarthy selbst sein soll, das ist halt so ein bisschen ernüchternd irgendwie.
Das ist irgendwie sehr ernüchternd. Und was ich bei Twitter bei dir so ein bisschen rausgelesen habe, findest du jetzt auch die Kellen Moore-Anstellung bei den Chargers jetzt nicht gerade für, sorgt bei dir nicht für Euphorie-Schübe?
Nee. Und nochmal, die Cowboys-Offense war produktiv. Das will, also, ne, das ist jetzt kein, jetzt nicht, dass man sagt, die haben jetzt irgendwie einen absolut katastrophalen Offensive Coordinator hier sich geholt, die Chargers. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Offense zwar ein Upgrade erlebt im Vergleich zu Lombardi vorher. Und gerade so Kellen Moore, was der halt hat, sind, also allein an Play-Designs.
Kreativität. Ist,
genau, so Kreativität in den Play-Designs. Da wird die Offense auf jeden Fall besser aussehen. Aber so ein paar der Grundprobleme, die die Chargers-Offense unter Lombardi hatte, die sehe ich mit Kellen Moore eben auch. Dass es alles so ein bisschen statisch ist, auch so ein bisschen stur manchmal, dass sie in allem so ein bisschen versuchen, von allem so ein bisschen was versuchen, aber so die klare Identität manchmal fehlt, auch die Anpassungsfähigkeit fehlt an bestimmte Gegner dann. Und da muss man natürlich dann fairerweise auch gucken, inwieweit sich vielleicht Dinge ändern, wenn er nicht mehr unter McCarthy arbeitet und dann bestimmte Sachen anders macht.
Ja.
Aber ich hätte mir aus Chargers-Perspektive von der schematischen Grundidee eher was anderes gewünscht. Ich hätte wirklich gehofft, dass die mehr in so eine Shanahan-McVay-Richtung gehen von der offensiven Idee. Und Kellen Moore ist für mich halt so ein bisschen, das klingt jetzt mega fies, aber es ist für mich so ein bisschen Joe Lombardi 2.0. Und ich hätte mir halt eher eine 180-Grad-Drehung gewünscht aus Chargers Perspektive.
Ja, kann ich grundsätzlich teilen, das Gefühl. Fairerweise, also den ersten Punkt, den ich auch im Kopf hatte, war, wie ist Kellen Moore dann ohne Mike McCarthy? Wir haben ihn auch ohne Mike McCarthy erlebt und da waren wir eigentlich relativ positiv bei ihm.
Ja, das war diese weiß ich, 3-4-Spiele-Sequenz, bevor dann irgendwie, bevor dann Jason Garrett wieder die Offense bekommt oder Jason Garrett gesagt hat irgendwie, oder er wieder den Finger auf jeden Fall dann da drauf hatte.
Genau, und das war gar nicht so verkehrt. Erstens das und zum Thema Sturheit, Anpassungsfähigkeit und so weiter. Kellen Moore ist 34 und Joe Lombardi 51. Ich habe bei einem so jungen Coach immer noch mehr Hoffnung, dass da A, noch eine Verbesserung möglich ist im Sinne von Lerneffekt, Lernkurve. Mhm. Gerade was diese Dinge angeht, dass man grundsätzlich vielleicht eine gute Idee hat, aber dann so In-Game-Entscheidungen anpassen auf den Gegner und so weiter, dass man das auch lernen muss irgendwo. Und da traue ich halt einem 34-Jährigen das eher zu als einem 51-Jährigen, sich da noch groß irgendwie neu zu erfinden und anzupassen.
Das ist auf jeden Fall fair. Ich glaube, das darf man ihm auch zugestehen. Und wie gesagt, man muss ja auch einfach schauen, jetzt, wenn die Offense in Woche 1 rauskommt und sieht einfach drastisch anders aus als das, was wir jetzt bei den Cowboys gesehen haben die letzten 2 Jahre. Dann ist das wieder eine völlig andere Diskussion. Aber das ist so ein bisschen meine, das sind so ein bisschen meine Bedenken, die ich bei Kellen Moore jetzt habe.
Dann müssen wir noch über einen weiteren Offensive Coordinator sprechen, nämlich Nathaniel Hackett, Ex-Packers OC, aber dann auch letztes Jahr natürlich bei den Broncos als Head Coach krachend gescheitert, ist jetzt der Offensive Coordinator von den New York Jets.
Ja. Ich weiß nicht so ganz, ich weiß nicht, was ich davon irgendwie halten soll. Also, warum sie das machen.
Meckerfranke heute.
Ja, es ist wirklich so. Aber ich meine, Hackett war kein Playcaller in Green Bay. In Denver hatte das Playcalling relativ schnell wieder abgegeben. Und war jetzt auch davor nicht jemand, der damit positiv aufgefallen wäre in Denver. Und wir reden ja hier von einem Jets-Team, das jetzt eigentlich einen Top-Playcaller braucht. Die Defense ist da. Die werden einen Veteran-Quarterback sich holen. Salah hat es ja schon gesagt, dass sie einen Veteran-Quarterback suchen. Es geht jetzt darum, diese Offense schnell erfolgreich zu machen. Mhm. Und ich verstehe nicht so ganz, also wo da jetzt der Optimismus herkommt, dass Hackett das als Playcaller dann direkt hinkriegt. Den Schritt sehe ich irgendwie nicht so ganz. Da muss man natürlich die Frage mal reinwerfen, ob wir hier diese Aaron Rodgers-Connection wieder auspacken müssen. Weil diese Berichte häufen sich jetzt, dass ein Trade eine Option ist, dass es diese Offseason vielleicht doch zum Trade kommen könnte. Vom Vertrag her würde das funktionieren. Ob das stimmt oder ob Rodgers wieder so ein bisschen Diva spielt und am Ende verpufft es alles, wie es letztes Jahr auch verpufft ist, das ist natürlich dann eine andere Frage. Und letztes Jahr ging es ja auch darum, dass Hackett ihn vielleicht nach Denver mitbringen könnte. Jetzt geht es darum, ob er ihn vielleicht zu den Jets bringen kann. Aber das muss, also das habe ich zumindest mal, muss es doch eine Idee im Hinterkopf gewesen sein. Wenn du jetzt Nathaniel Hackett, nach dem, was in Denver passiert ist, ihn jetzt direkt als Playcaller holst für ein Team, das schnell Erfolg braucht, weil sonst wackelt auch der Headcoach, sonst wackelt der GM, sonst wackelt dieses Ganze, was sie da aufgebaut haben eigentlich. Und du da jetzt so viel Vertrauen in Hackett hast, das musst du zumindest, und du einen Veteran Quarterback holen willst, das muss doch zumindest im Hinterkopf gewesen sein, oder? Dass sie denken, vielleicht, wenn Rodgers zu haben ist, haben wir eine bessere Chance.
Naja, es hat bei den Broncos ja auch nicht funktioniert.
Genau, aber da ist er letztlich geblieben. Das ist also die Frage, wenn er zu haben wäre.
Ja.
Ist dann vielleicht Hackett so ein bisschen, der dir ein bisschen deine Chance ein bisschen erhöht?
Ich gucke gerade, ob New York näher an Indianapolis ist als Green Bay, aber es ist nicht so, es ist sogar noch weiter weg. Dass er zur Pat McAfee-Show nicht immer zugeschaltet werden muss.
Ja, dann muss er zu den Colts gehen.
Ja, guck mal, die suchen auch einen Quarterback. Also, hier habt ihr es zuerst gehört, Aaron Rodgers zu den Colts. Können wir bald vermelden. Ja, aber ich gehe auch komplett mit. Also, es bleibt zumindest ja im gleichen, es wird zumindest in der gleichen Suppe weitergekocht, was Offense Scheme und so weiter angeht, oder?
Ja, das, also davon kann man ausgehen. Hackett hat ja durchaus schon ein paar verschiedene Offenses jetzt gehabt, aber das, was er aus Green Bay kannte, wird wahrscheinlich hier auch wieder dann, ich vermute, dass sie das da auch wieder in die Richtung gehen werden. Und LaFleur, also der LaFleur, der andere LaFleur-Bruder, der war ja bis jetzt vor kurzem Offensive Coordinator bei den Jets und er hat ja unter Matt LaFleur in Green Bay gearbeitet. Also ich schätze, in die Richtung wird die Offense schon weiterhin gehen. Hackett wäre jetzt halt einfach rein vom Playcalling, vom Playcaller her, wenn du jetzt einen schnellen Erfolg auf Playcaller brauchst, wäre das jetzt nicht der erste Name gewesen, der mir da eingefallen wäre.
Das zu den News. Wir machen eine ganz kleine Unterbrechung und gucken dann zurück auf unsere Predictions für diese Saison.
Reklame.
Wir hatten euch ja letztes Mal nach eurem Lieblings-Football-Essen, nach eurem Lieblings-Snack zum Super Bowl gefragt. Die Zeit vor dem Super Bowl ist aber auch gut stressig, ne? Und da hat man in der oder unter der Woche vor dem Super Bowl nicht unbedingt die Zeit dann, um ausführlich zu kochen. Direkt am Sonntag will man vielleicht ein bisschen vorschlafen. Also ist schon gut stressig und viel Zeit bleibt da nicht.
Ja, ich habe da über die letzten Wochen jetzt auch HelloFresh echt zu schätzen gelernt. Ja, Playoffs, Ende der Regular Season ist immer viel los. Bei HelloFresh, du bestellst halt wirklich, bekommst alle Zutaten für die Gerichte, die du dir ausgesucht hast, inklusive Rezept natürlich, und hast dann unkompliziert ein selbstgekochtes Essen, auch während Playoffs, auch mit Kindern, kann ich sogar sagen.
Ja, gut, also zu der Kinderthematik kann ich jetzt nicht viel sagen, aber auch mit Hund, ja, da ist das gut eng getaktet, würde ich mal sagen. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, bei HelloFresh könnt ihr weiterhin sparen.
Ganz genau. Für alle NeukundInnen gibt es bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich, bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Dazu kostenloser Versand auf die erste Box. Gutscheincode kennt ihr mittlerweile, HFDown, also HelloFresh Down, ist der Talk, HFDown. Den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Vielleicht ja auch eine Geschäftsidee. Stichwort Hund, BelloFresh.
Reklame.
Jedes Jahr in der Woche, bevor die Regular Season losgeht, machen wir unsere große Vorhersage-Folge, unsere Prediction-Folge. Und da geben wir unsere Tipps ab, was passiert in der Saison. Und wir haben uns beide diese Folge nochmal angehört und haben uns ein paar gute Punkte und ein paar schlechte Punkte rausgeschrieben. Ich muss auch dieses Jahr wieder sagen, eher sind mir ein paar negative aufgefallen. So das, was man getroffen hat, gefühlt, ist so, ist halt wenig Überraschendes dabei. Ein paar hatte ich, aber ist wenig, was so jetzt, also womit keiner gerechnet hätte.
Ja, das ist schon ähnlich bei mir auch. Also ich weiß noch, damals war es eine der großen, als es jetzt um Divisions und so ging, eine der großen Diskussionen war ja Cowboys oder Eagles.
Da waren wir uns aber einig.
Da hatten wir beide die Eagles.
Wir waren beide, muss man auch dazu sagen, relativ hoch bei den Eagles. Also ich glaube, in der Division-Folge haben wir gesagt, ey, unterschätzt die Eagles nicht. Gut, dass sie dann am Ende so abschneiden, hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht. Aber trotzdem, wir haben es beide kommen sehen, dass die zumindest ihre Division mehr oder weniger deutlich gewinnen.
Also ich habe, wenn wir mal wenn wir mit dem Negativen einsteigen, weil da kann ich die Überleitung so ein bisschen machen. Ich habe geguckt, ich hab gesagt, dass ich die Eagles und die 49ers tatsächlich aus der NFC als so Überraschungskandidaten getippt habe. Also um in Playoffs weit zu kommen. Natürlich, das Problem war, ich habe keinen dieser beiden in den Super Bowl getippt, sondern ich habe die Buccaneers in den Super Bowl getippt, inklusive, und da haben wir wunderbar den Bogen zum Start dieser Folge schlagen, inklusive Tom Brady als MVP. Ich dachte, dass die Bucs echt nochmal so eine Last-Dance-Saison spielen. Wo ich zumindest richtig war, weil ich habe gesagt, die Packers werden wahrscheinlich, gut, ich habe immer noch als Division-Sieger getippt, aber mit den Receivern nicht gut genug sein. Rams hatte ich zwar auch noch immer noch relativ hoch, aber habe auch da gesagt, die machen einen Rückschritt. Und dann bin ich so ein bisschen per Ausschlussverfahren eigentlich fast bei den Bucks gelandet und fand und dachte halt so dieser letzte Run noch mal. Da war ich natürlich komplett off. Und wo noch ein Team, wo ich einfach komplett daneben war, waren halt die Colts. Yep. Also Colts hatte ich als Division-Sieger getippt.
Yep,
ich hatte Jonathan Taylor als Rushing Leader getippt.
Same.
Ich dachte, dass mit Matt Ryan kriegt die Offense nochmal einen Floor. Die gewinnen vielleicht die Division sogar einigermaßen souverän, so mit zwei Spielen Abstand, so in der Richtung. Ja, und jetzt sind alle gefeuert und Ryan wahrscheinlich dann und die O-Line war eine Katastrophe. Yep. Ja, ich glaube, das ist so eines der Teams, neben den beiden offensichtlichen, Denver und Seattle, sind die Colts, glaube ich, so das, wo ich mit am meisten daneben lag.
Ich sag dir noch gleich ein weiteres Team, wo du sehr daneben lagst, weil wir beide haben einen Top-3-Pick prophezeit, jeweils zu anderen Teams, und beide Teams sind am Ende in die Playoffs gekommen. Kommen wir gleich zu. Colts, ganz kurz, die lagen, also ich habe ja die Saison vorher durchgetippt und da muss man immer vorsichtig sein, was da am Ende an Siegen rauskommt, ne? Aber die waren 8 Siege von meinen Erwartungen oder hinter meinen Erwartungen. Das ist die größte Differenz, die sich ergeben hat. Es gab noch ein paar andere mit 7 Siegen oder wo ich 7 Siege mehr getippt habe. Und auch bei mir, der Super Bowl-Tipp war schon eine Katastrophe. Also die Bills, ich meine, ja, waren auf einem guten Weg lange, aber das wurde am Ende nix. Und die Rams hatte ich.
Ja, ich hatte Bills gegen Bucks als Super Bowl-Tipp.
Und das war wirklich nichts. Wie gesagt, also es gab, wir haben jeder die Top 3 Picks prophezeit und da war jeweils ein Team dabei, was in den Playoffs gelandet ist. Bei mir waren es nämlich die Seahawks und bei dir waren es die Giants. Und da sind wir ganz, ganz weit weg gewesen.
Ja, und ich hatte die Seahawks auch, glaube ich, dann als Top 5 Pick oder so. Also ich hatte die in meinem erweiterten Kreis. Texans und Bears hatte ich auch hoch. Immerhin die zwei richtig, aber das sind dann wieder so die, wo man sagt, ja gut.
Wir hatten beide die Texans und die Falcons noch.
Genau, ich hatte Bears und Seahawks waren meine 4 und 5 quasi. Also jetzt nicht komplett daneben, aber jetzt auch nicht so überraschend. Ich habe noch geschaut, ich hatte Justin Jefferson als Receiving Leader. Das ist jetzt nicht der mutige Teil der Prediction. Den
hatte ich auch.
Hatten wahrscheinlich viele. Aber ich habe gesagt, dass er 130 Bälle ungefähr fängt für 1700 bis 1800 Yards. Weißt du, wie viele er hatte?
Wahrscheinlich, wenn du es so ankündigst, ungefähr so viele.
128 Catches für 1809 Yards. Deswegen verbuche ich das trotzdem als Win.
Ja.
Und dann, ich hatte meine beiden Favoriten für den Offensive Rookie of the Year, Damien Pierce, der lange auf einem guten Weg war, dann hat sich auch verletzt hat und Chris Olave. Und da
ich hatte Chris Olave, bin ich der Meinung, als Offensive Rookie of the Year. Ich schaue noch mal eben rein. Ich hatte tatsächlich Chris Olave über Damien Pierce und du, glaube ich, genau umgekehrt.
Genau, ja, ich genau andersrum.
Den Award vergeben wir gleich auch noch, mal sehen, wer es wird. Wo wir beide gut lagen, oder ich glaube, ich habe die folgende Aussage getroffen, ich erwarte nicht viel von den Titans dieses Jahr. Und ich hatte die NFC East in der richtigen Reihenfolge. Da bin ich auch stolz drauf. Nämlich die Giants auf 3. Wir haben über die Giants nämlich gesprochen.
Ja, ich hatte Giants auf 4, ja.
Genau, und ich hatte sie mit 6 Siegen sogar. Deswegen würde ich sagen, ich war bei den Giants doch ein Stück optimistischer. Aber dass sie halt so am Ende abschneiden, auch über die Giants werden wir später noch mal sprechen. Und auch zu meinem Most Improved Player sage ich später noch mal was, weil auch diesen Award werden wir vergeben. Mhm. Und zwar jetzt, wenn wir unsere Season Awards vergeben.
NFL Review.
Wir schauen noch mal zurück auf die komplette Saison. Und wenn ich sage komplett, dann meine ich auch inklusive Free Agency, inklusive Draft und dann Regular Season. Wir haben das Ganze mal ein bisschen durchgemixt hier, was die Reihenfolge angeht. Und wir machen es mehr oder weniger chronologisch. Also wir starten sozusagen mit der Offseason und möchten anfangen mit dem besten Trade des Jahres. Was ich auffällig bei der Recherche fand, ist, es gab wirklich einige, die im Nachhinein nicht besonders gut aussehen.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich hätte auch Alternativen, aber
wie du. Ich habe einen, weil für mich einer ganz klar raussticht. Und kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich hätte nämlich sehr gerne dieses Jahr zum ersten Mal den GM des Jahres Award verliehen. Und das wäre bei mir Howie Roseman geworden von den Eagles. Weil ich finde, die Eagles mit Howie Roseman haben eine absurde Offseason hingelegt. Und ich sag's schon mal jetzt, es ist nicht das letzte Mal, dass ich ihn bei diesen Awards erwähne.
Ja.
Bester Trade des Jahres, AJ Brown, zu den Eagles, für mich.
Habe ich auch. Also vielleicht sollten wir vielleicht noch sagen, wir haben uns hier in keinster Weise abgesprochen. Also genau. Wir wissen tatsächlich keinen einzigen Award des jeweils anderen.
Junger Nummer 1 Receiver für einen jungen Quarterback, da finde ich schon mal den Prozess, der hinter dieser Überlegung steht, fanden wir beide auch schon super. Und dann musst du halt gucken, was hast du bezahlt, ein First-Rounder und ein Third-Round-Pick. Und es war halt Pick 18. Und wenn wir gucken, wen die Titans halt an 18 dann genommen haben, da war einfach diese Qualität nicht mehr vorhanden. Ja. Klar, du musstest mit AJ Brown dann verlängern. Aber es ist jetzt auch kein übermäßig teurer Vertrag für das, was du bekommen hast. Und was du bekommen hast, sind die 4th-meisten Receiving Yards, die 2th-meisten Receiving Touchdowns, die 3rd-meisten Yards per Route Run und ein Team im Super Bowl. auch dank AJ Brown.
Ja, ich habe ihn auch als meine Nummer 1. Ich habe oft so ein Treppchen gemacht, eben auch um Alternativen zu haben, wenn du mir jetzt einen total klaust und ich in eine ganz andere Richtung gehen will. Aber Brown war für mich auch die 1. Natürlich ist der Preis irgendwo hoch. Und ich kann ja aber sagen, meine Nummer 2 wäre Amari Cooper gewesen, weil der halt auch echt eine gute Saison eigentlich gespielt hat. Für halt einen 5- und 6-Runden-Pick und noch einen 6-Runden-Pick zurück. Also da ist halt der Trade-Preis einfach so lächerlich gewesen, weil die Cowboys ihn halt aus Cap-Gründen loswerden mussten. Mhm. Wenn man das noch mit einfließen lässt, dann hat man da einen Case. Aber Brown hat halt diese Offense transformiert. Und eben genau der Spieler, der Offense gefehlt hat, genau der Spieler, der Jalen Hurts dabei helfen konnte, dass der den nächsten Schritt macht. Ich denke, ohne AJ Brown sprechen wir immer noch über eine gute Eagles-Offense, aber ich glaube nicht über eine Elite-Eagles-Offense. Und wenn ich auf diese Offense schaue, dann hat die für mich drei elementare Säulen. Und das ist einmal das Run-Game. Das ist alles, was sie mit Option-Plays machen, also QB-Run-Game, Run-Pass-Options und so weiter. Und es ist das vertikale Passspiel. Jalen Hurts in der Regular Season, 11 Deep-Passing-Touchdowns. Mhm. Nur Geno Smith und Aaron Rodgers hatten mehr und die haben aber auch beide 2 Spiele mehr gemacht. AJ Brown hatte 7 dieser 11 tiefen Touchdown-Pässe. Ja. Nur Devante Adams hatte noch mehr auf die ganze Saison gesehen. Und das hat mich halt auch noch mal ein bisschen überrascht, weil ich dachte, Brown ist vor allem so der Spieler, der die Mitte des Feldes für Hurts öffnet, wo Hurts ja auch Probleme hatte letztes Jahr. Und das war irgendwo auch korrekt. Also Brown war auch gut in der Mitte des Feldes. Aber diese Rolle als vertikaler Go-Ball-Receiver, die hat er halt so in Tennessee eigentlich nicht gehabt. Und diese Rolle war ja noch viel mehr so das, was diese Eagles offen so richtig geöffnet hat. Und ich glaube, das war der Trade, der die Eagles von einem sehr guten Team zu einem Contender gemacht hat, tatsächlich. Deswegen, ist für mich, also für mich war das die 1, Cooper die 2. Ich finde, hier kann man sogar noch mal einen Eagles-Trade reinbringen. Ich habe Chauncey Gardner-Johnson als Dritten gehabt. Und wie du sagst, über die Eagles werden wir noch ein paar Mal sprechen. Tyreek Hill könnte man natürlich auch erwähnen, aber der war halt auch sehr teuer und letztlich natürlich, das ist nicht seine Schuld, aber der Teamerfolg bei den Eagles halt einfach nochmal, packt nochmal einen anderen Rahmen irgendwo drumrum.
Absolut. Der Impact ist nicht zu unterschätzen. Beste Free Agency-Verpflichtung des Jahres. Und ich sag mal so, ich habe eine ganz klare Nummer 1, da werde ich auch den Award hin vergeben. Und dann habe ich aber noch einen Runner-Up mehr oder weniger. Zumindest, ich finde, dahinter gibt es einige, die man nennen könnte. Und zwei, die ich mir hier aufgeschrieben habe, sind auch Eagles-Spieler. Ich meine, Howie Roseman, das ist das, was ich gesagt habe. Der hat eine krasse Offseason hingelegt. Und ich presche einfach mal voraus mit meinem Free Agency Award des Jahres. Und das ist Haason Reddick.
Bei mir auch, ja.
Du kannst halt auch hier, also der Case schreibt sich eigentlich von selbst. Die Argumentation schreibt sich von selbst, weil du hast mit Reddick einen Top 10 Pass Rusher der Saison geholt. Und das, obwohl du ihn nicht bezahlen musst wie einen Top 10 Pass Rusher. Ja. Der hatte diese Saison die 10 meisten Quarterback Pressures, die 2 meisten Sacks und das für 15 Millionen im Schnitt im Jahr. Das ist jetzt kein Spottpreis, ja, das ist immer noch stattlich. Aber was du hier an Preis-Leistung bekommst und wenn du es vergleichst mal mit was oder was andere Teams für andere Pass-Rusher bezahlen.
Also, für die Einordnung ist es ja fast die Hälfte von dem, wo wir jetzt bei den Elite-Pass-Rushern sprechen. Also Elite-Pass-Rusher gehen ja so Richtung 30 Millionen im Jahr. Oder sind kurz, also Bosa zum Beispiel wird jetzt halt, denke ich, in die Richtung gehen. Aber dann 25 bis 30 und wir reden halt von 15. Ja. Also für das natürlich im Verhältnis gesehen, aber für das ist es halt schon irgendwo fast ein Schnäppchen.
Ich habe mal ein paar Namen rausgesucht, die mehr verdienen als er, ein paar Pass-Rusher. Leonard Floyd, Emmanuel Ogbah, Harold Landry, Jonathan Allen und Frank Clark. Sind teilweise keine schlechten Pass-Rusher, aber niemand auch nur ansatzweise in der Sphäre unterwegs, in der Haason Reddick dieses Jahr gespielt hat.
Und er war halt auf dem Markt. Das ist ja nochmal so ein Ding. Also diese Deals sind ja dann häufig auch Spieler, die halt verlängern bei ihren Teams. Wenn ein Spieler auf dem Markt ist, normalerweise geht ja der Preis dann nochmal hoch, weil halt mehrere Teams mitbieten können natürlich. Genau. Und bei Reddick war das halt irgendwie nicht so. Und er ist natürlich ein bisschen ein spezifischer Pass-Rusher. Aber für die Eagles war halt die perfekte Ergänzung, weil die haben eine starke Interior-Line. Das erlaubt es Reddick einerseits auch so eben, wenn er nach innen zieht, in den Pass-Rush-Designs zu glänzen. Aber es gibt ihm halt auch 1-gegen-1-Matchups, wo er seine Explosivität nach außen ausspielen kann. Und deswegen, ich mochte dieses Signing auch in der Offseason schon sehr. dass er so produktiv sein würde, das hatte ich dann auch nicht gedacht.
Niemals.
Jetzt selbst in den Playoffs, der hat 38 Pass-Rush-Snaps und 12 Quarterback-Pressures. Also im Schnitt bei jedem dritten Pass-Rush-Snap hat er Druck gemacht auf den Quarterback. Führt ja auch die Liga jetzt in den Playoffs in Sacks an, auch da mit 3,5 Sacks. Er ist der erste Spieler aller Zeiten, also seit Sacks halt eine offizielle Statistik sind, 82, seitdem der erste Spieler, der zweistellige Sacks-Zahlen in drei aufeinanderfolgenden Jahren mit drei verschiedenen Teams hatte. Arizona, dann Carolina und jetzt Philadelphia. Und das unterstreicht ja halt, was der für Qualitäten hat. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, Nick Bosa und Myles Garrett, die sind noch mal eine Ecke kompletter, die funktionieren wirklich in jedem Scheme und so weiter und so fort. Aber für die Eagles zum einen war er halt die perfekte Ergänzung. Und ich glaube,
und vor allem waren die anderen keine Free Agency verpflichtet.
Genau, das auch. Und ich glaube halt aber auch, er war zumindest in der vergangenen Offseason, vielleicht jetzt nicht mehr, aber er war in der vergangenen Offseason immer noch so ein bisschen unterschätzt als Pass-Rusher.
Ja, weil er halt auch jahrelang nicht so gut funktioniert hat, muss man dazu sagen.
Ja, weil er halt eine falsche Position auch einfach gespielt hat.
Bei den Cardinals, ne?
Genau, ja. Als die Cardinals haben ihn ja in seinem letzten Jahr in Arizona, haben die ihn ja auf Edge dann irgendwann endlich gestellt. Und sofort ist er explodiert und dann in Carolina ein gutes Jahr gehabt und jetzt eben Philly.
Obwohl er ja im College auch schon Pass-Rusher gespielt hat, Edge-Rusher, oder?
Ja, er hatte so ein bisschen, das war ja so ein bisschen das Problem, er war ja so eine, er hat so ein bisschen so eine Tweener-Position gespielt, so ein Hybriden. Und die Cardinals haben halt versucht, ihn auch in so eine Hybrid-Rolle so ein bisschen zu packen, aber er ist halt ein Edge-Rusher.
Ein Tweener-Würstchen. James Bradbury hätte hier auch bestimmt Platz
Bradbury
gefunden.
Bradbury ist meine Nummer zwei, ja, tatsächlich auch.
Ja, auch eine weitere Eagles-Verpflichtung für den Preis. Echt, also ich stehe ja stand mit James Bradbury so ein bisschen auf Kriegsfuß, beziehungsweise habe ihn immer kritisiert, weil ich finde, für eine Nummer 1 reicht es nicht so, aber er ist ja nicht die Nummer 1 bei den Eagles, aber er ist eine High-Class Nummer 2.
Total.
Und das hat er dieses Jahr gezeigt.
Für ein Jahr 7,25 Millionen. Ja.
Geschenkt.
Total. Und das ist jetzt so das Ding. Klar, die Giants mussten sich von ihm trennen, weil der Cap bei den Giants eine Katastrophe war. Aber jedes Team hätte ihn signen können, theoretisch.
Ja, jedes Team hätte Preis sagen können,
komm, wir geben dir, wenn er sagt, ja, Eagles finde ich schon cool, ja komm, wir geben dir 3 Millionen mehr. Okay, so, ne? Hätte ja jedes Team irgendwo machen können. Die Eagles haben es halt gemacht. Und deswegen, ich hatte genau den gleichen Gedanken auch, deswegen ist ja der GM Award ist ja sozusagen hier mit reingerührt so ein bisschen.
Das war zu eindeutig dieses Jahr.
Ja, aber wenn du halt schaust, okay, warum stehen die Eagles im Super Bowl? Wenn wir sagen, sie haben den besten Trade gemacht in der Offseason und sagen, sie haben die beste Free Agency, die vielleicht die beiden besten Free Agency Verpflichtungen gemacht, dann kriegt man schon mal eine Idee.
Absolut. Und ja, damit haben wir die beiden Awards vergeben in schöne Einigkeit. Kommen wir zum Draft und kommen wir zum größten Steal des vergangenen Drafts, des Drafts 2022. Steal muss schon später im Draft sein, ne? Also es kann jetzt nicht irgendwie in erste Hälfte, erste Runde,
Ich würde sagen, Top 50 würde ich fast so ein bisschen ausschließen. Also zumindest mal Top 40 würde ich mal ausschließen.
Ich bin noch viel weiter hinten.
Ich auch, ja.
Und ich glaube, auch hier haben wir den gleichen Award-Gewinner. Möchtest du diesmal vorstellen? Ja, fangen wir doch mal an.
Also, das ist zumindest für mich relativ eindeutig. Tariq Woolley.
Ja. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also fünfte Runde, Pick 153 gewesen von den Seahawks. Seahawks Rookie-Rekord für Interceptions gebrochen: 6 Interceptions, 16 abgewehrte Pässe insgesamt, 3 Fumble-Recoveries. Wir hatten in der Offseason auf jeden Fall mal drüber gesprochen, oder zumindest in der Cornerback-Draft-Preview haben wir auch drüber gesprochen. Natürlich war der ein Projekt, als er ins College kam, als er in die NFL kam. Aber mit den Maßen und mit dieser absurden Athletik, und das muss man ja nochmal erwähnen, das war ein historisches Prospekt, was Maße plus athletische Werte angeht. Ich hätte nie gedacht, dass der erst in der fünften Runde geht. Einfach mit den Tools. Allein die Tools dachte ich, bringe ihn in Runde 3. So. Und dann war er jetzt eben viel weniger Projekt als gedacht. Und diese Athletik, diese Länge, diese Maße, die waren viel schneller ein echter Faktor auf dem Platz. Und dann war er der ideale Corner für diese Defense. Und so einen Spieler in der fünften Runde zu bekommen, das ist schon in puncto Value, ist es nicht zu toppen. Und also, es war generell eine gute Rookie-Corner-Klasse. Da gab es viele, die man hervorheben kann. Wir werden sicher nachher noch über Sauce Gardner sprechen, glaube ich. Auf die eine oder andere Art und Weise werden wir über ihn sprechen. Und Gardner im Vergleich, Gardner war noch mal eine Ecke dominanter in Coverage.
Der hat vor allem hat er länger Cornerback gespielt. Ich habe gerade noch mal geschaut, 2020 wurde Tariq Woolen erst zum Cornerback umgeschult.
Das kommt auch mit dazu. Also ja, das war ja so die Überlegung, ne? Wieso Woolen so ein Projekt ist und du eigentlich dachtest, der wird Zeit brauchen, der wird vielleicht als Rookie gar nicht spielen oder keine große Rolle spielen. Ja, das war dann halt schon mal nicht so. Ja, und also Gardner, finde ich, so im Vergleich, hat halt noch mal dominanter als Cornerback einfach gespielt in Coverage. Der hat nicht mal 50% der Targets in seine Richtung zugelassen als Catch. Woolen war da 10% Punkte drüber. Gardner hatte fast halb so viele Pass-Breakups, wie er zugelassene Catches hatte. Und Woolen hat auch ein paar Big Plays mehr zugelassen. Mehr Yards pro Catch, mehr Touchdowns, solche Sachen. Aber Woolen war halt immer noch echt gut in Coverage und einer der Big-Play-Cornerbacks in der NFL. Und so einen Spieler auf so einer Value-Position in der fünften Runde zu bekommen, das ist schon Wahnsinn.
Das war der 21. Cornerback, der in diesem Draft gepickt wurde. 21. 20 Teams haben andere Cornerbacks genommen und die Seahawks haben den zweitbesten Corner dieser Klasse bekommen. Und um deinen Punkt mit dem einmaligen Prospect, zumindest aus athletischer Sicht, nochmal zu unterstreichen, ich habe in meinen Draft-Notizen, ich hab ihm einen Zweitrunden-Grade gegeben. Es sprach halt einiges, was du auch schon gesagt hast, dagegen, ihn so früh zu nehmen, aber es sprach auch einiges dafür, ihn vor der fünften Runde zu nehmen.
Ja,
der war, der ist 6'4", das ist Top 1% unter den Cornerbacks, die im Draft waren. 33,36 Arme, also Spannweite, das ist Top 2%. Der ist Top 2%, was Hochsprung angeht und was 40-Yard-Dash angeht, war er der Schnellste. Der ist unter 4.3 gelaufen, eine 4.29. Das ist unnormal. Das ist eine unnormale Kombination aus athletischen Möglichkeiten. Mhm. Und der hätte vor Runde 5 vom Board gehen müssen. Da kann ich dir nur zustimmen.
Also ich hatte späte dritte Runde, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ich hatte späte dritte Runde als Great. Aber also, ja, das habe ich auch nie, auch rund um den Draft, nie verstanden, warum jemand mit diesen Tools, wenn du nur für die Tools halt in Runde 3 oder Runde 4 nimmst, aber
ja, genau.
Runde 5 war schon echt überraschend.
Brock Purdy hat hier sicher auch ein paar Argumente auf seiner Seite als letzter Pick im Draft.
Absolut, ja.
Ich sage aber nachher noch mal ein bisschen was zu Brock Purdy in einer anderen Kategorie. Für mich nämlich der Gewinner der Herzen in dieser Kategorie oder der Runner-up mehr oder weniger ist Isaiah Pacheco.
Auch gut. Auch ein guter Pick.
13 Picks vor Ende des Drafts, also vor Brock Purdy, und echt nicht unwichtig im Laufe der Saison gewesen für die Chiefs und dann auch für den Super Bowl Run.
Ich hätte noch drei Alternativen, die ich ganz schnell auch durchgehen kann. Zwei Cornerbacks tatsächlich auch. Ich habe einmal Jack Jones mir aufgeschrieben, vierte Runde, Pick 121 von den Patriots, der teilweise eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat, dann so ein bisschen irgendwann abgefallen, aber der sah auch echt gut aus, auch in diesem Man-Heavy-Scheme. Braxton Jones habe ich mir noch aufgeschrieben, der dann letztlich als Left-Tackle gestartet hat für die Bears, Fünftrunden-Pick, 168. Und einen Undrafted-Spieler habe ich mir aufgeschrieben, und zwar Kader Kohu, den Cornerback von den Dolphins, der dann schön auch Starter wurde und halt wirklich auch, also wir reden halt, mein Cornerback ist halt wirklich eine der Value-Positionen. Und wenn du da eben so spät oder sogar undrafted Starter finden kannst und sogar Starter, die nicht einfach nur spielen, sondern gut spielen, das ist schon ein Riesen-Win. Und da gab es einige dieses Jahr. Aber an Woolen, ja, also Woolen, Purdy wäre so halt die erste Alternative noch.
Ja.
Aber an Woolen in meinen Augen kommst du eigentlich nicht vorbei.
Die größte Rookie-Enttäuschung. Wer hat am meisten enttäuscht, nachdem man viel erwartet hat? Ich bin da in eine, glaube, subjektive Richtung gegangen.
Es ist sehr, sehr subjektiv. Ich finde, der Award ist mit am subjektivsten, weil ja hier deine gesamten Pre-Draft-Erwartungen mit einfließen.
Ja, also weil du kannst Rookies noch nicht nach einem. Deswegen machen wir unsere Draft-Review ja auch nach 3 Jahren, weil ein Jahr ist und zu deswegen, früh.
Genau, deswegen ist es jetzt ja auch bewusst nicht irgendwie als Bust oder sowas bezeichnet, sondern es geht ja wirklich darum, wer in seiner Rookie-Saison enttäuscht hat. Aber das ist ja so krass mit deinen Pre-Draft-Erwartungen verbunden. Ich habe das als Frage auf Twitter geschrieben, als ich die Folge hier vorbereitet habe. Bin ja gerade dabei und da kamen auch richtig, richtig viele verschiedene. Es kam meine Nummer 1 und Nummer 3 wurden sehr häufig genannt. Aber letztlich ist es ja so, zum Beispiel, ein paar Leute haben zum Beispiel auch Trevor Penning geschrieben, den Saints-Tackle. Da sag ich halt, bei dem war ich einfach nicht so ganz so hoch. Und dementsprechend ist es dann für mich auch schwer. Natürlich sagst du dann irgendwo, ja, okay, Erstrundenpick. Erwartung natürlich schon ein bisschen da. Aber es ist dann schwer, so jemanden für mich da reinzunehmen, wo ich halt dann sage, bei anderen Spielern entweder durch Draft-Slot plus meine Pre-Draft-Erwartung oder eben einfach durch Draft-Slot plus, plus allgemeine Erwartungen, ist es leichter, die in diese Liste zu packen.
Also ich habe eine ganz klare Nummer 1. Und ich habe auch bei dir, nachdem ich mich für ihn entschieden habe, wie gesagt, für mich ist es relativ klar, habe ich mal geguckt, ob er bei dir in dem Tweet oder in den Antworten kam. Ich glaube, ich habe ihn 3-mal gesehen und es kamen einige Antworten. Also er liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand, aber es muss bei mir Derek Stingley sein.
Okay, Stingley. Also Stingley hat ja eigentlich ganz gut angefangen in die Saison und dann war er halt sehr up and down. Ich habe ihn nicht in meiner Top 3.
Also, wie du schon gesagt hast, sehr subjektiv, aber Derek Stingley, Cornerback, an Nummer 3 zu den Texans gegangen. Und klar, man muss fairerweise dazu sagen, der hat nur 10 Spiele gemacht, danach war er verletzt und das in einer miesen Defense. Und das ist ein Spieler, der von einer Verletzung zurückkam. Und trotzdem habe ich ein bisschen mehr erwartet, mehr erhofft. Vor allem, also er war ja nicht nur mein Nummer 1 Cornerback, sondern er war auch der Nummer 1 Cornerback im Draft. Er wurde über Sauce Gardner gedraftet. Ich hatte ihn über Sauce Gardner. Und wenn man jetzt aber dann sieht, das kommt halt erschwerend hinzu für Stingley, wenn man sieht, wie Sauce Gardner dann performt hat, das macht die Sache halt irgendwie noch enttäuschender aus Stingley-Sicht, weil, wie gesagt, die Texans und ich hatten ihn über Sauce Gardner und er ist so meilenweit entfernt von dem Niveau von Sauce Gardner, selbst in diesen 10 Spielen. Und ja, er hatte auch ein paar gute Spiele dabei, aber unterm Strich waren das dann auch ein bisschen wenig für 10 Spiele, vor allem daran gemessen, dass er der Nummer 3 Pick in diesem Draft war.
Ja, also es ist wahrscheinlich,
es war ein Top-10-Spieler, glaube ich, in meinem Big Board. Also ich war
sehr bei mir auch. Also ich hätte auf jeden Fall mehr von ihm erhofft. Ich fand halt den Anfang der Saison eigentlich relativ gut und dann ist er halt abgefallen und dann hat er die Verletzung. Deswegen habe ich die Saison so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen anders wahrgenommen als du im Vergleich. Für mich gibt es 3, die wirklich herausragen. Ich mache es mal von hinten nach vorne dieses Mal. Evan Neal ist für mich die 3. Der Giants-Tackle, Nummer 7 overall gewesen. Hohe Vorschusslorbeeren. Und war halt ein konstanter Schwachpunkt einfach in dieser Line. Ja. Giants-Line. Natürlich, und Rookie-Tackles ist auch sowas.
Ich wollte gerade sagen, bei Tackles bin ich da immer noch ein bisschen vorsichtig.
Ja. Genau, aber wir reden jetzt auch, wie gesagt, wir reden ja nicht davon, dass das jetzt ein Bust ist und der niemals passiert, sondern wer halt in der vergangenen Saison enttäuscht hat. Und da gehört er für mich schon rein.
Ja, schon.
Für mich gehört absolut Zion Johnson hier rein, der Chargers Guard. 17 Overall-Pick gewesen. Mit der Idee, wir fixen hier unsere Interior Offensive Line und das gibt uns auch mehr Zeit im Passspiel und so weiter. Johnson war halt einfach richtig schwach als Rookie. Hat eben genau das, wo man eigentlich dachte, der ist Pro-Ready, das ist der hier reinkommt und direkt ein guter Starter ist, war gar nicht der Fall. Und dann noch so zu überlegen, und das jetzt natürlich trifft es halt den Spieler in dem Fall nicht, aber es war so in meinem Hinterkopf noch, wenn ich dann halt überlege, was diese Offense eigentlich gebraucht hätte dieses Jahr, und das war halt wirklich kein Guard. Das macht diesen Pick schon echt bitter. Ich finde, Trevon Walker gehört hier auch rein.
Ja, schon, natürlich.
Also, irgendwo schon. Das ist so für mich der Spieler, der schwierig war, weil ich ja bei Walker auch deutlich tiefer war als der Konsens. Ich hatte nicht in meiner Top 20 auf dem Big Board. Gleichzeitig halt, wenn du eben Nummer 1 Overall-Pick bist, natürlich muss man es irgendwo mit einfließen lassen. Also versucht es ja irgendwie zu balancen dann so. Und dann habe ich mal überlegt, wie viele Rookie-Edge-Verteidiger haben mir dieses Jahr besser gefallen als Walker? Hutchinson und Thibodeau, klar. Sam Williams bei den Cowboys war sehr produktiv. Nick Bonito, Cameron Thomas bei den Broncos und Cardinals. Kleinere Sample-Size, aber haben, wenn sie auf dem Feld waren, und das waren natürlich spätere Picks, Drittrunden-Picks und so, haben vergleichbar zumindest gespielt, wenn nicht teilweise besser. James Houston für die Lions, über den haben wir mal irgendwann gegen Ende der Regular Season gesprochen. Da hat es eine Weile gedauert, bis er Starter wurde. Dann hat er in jedem Spiel einen Sack gehabt, mehr oder weniger. Und dann kannst du über Carl Loftus sprechen. Jermaine Johnson, auch ein bisschen enttäuschend für das, was man an Pre-Draft-Hype hatte. Aber der wäre dann auch so ein bisschen in diesem Tier. Und da hätte ich Walker halt irgendwo auch drin. Und natürlich auch hier, er ist ein athletischer Freak. Man setzt darauf, dass der einen Sprung macht nächstes Jahr. Das Ceiling und so weiter, das verstehe ich alles. Wenn wir jetzt über einen 4-Jahres-Outlook sprechen, hätte ich ihn trotzdem lieber als jetzt die meisten von den Namen, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Aber für dieses Jahr finde ich halt für einen Nummer-1-Pick war er schon saumäßig unauffällig und hat also in meinem kaum eine relevante Rolle gespielt. Hier und da ein paar Flashes gehabt. Und das ist dann halt für mich, das war für mich schon so ein krasser, okay, Nummer-1-Overall-Pick. Ja, das ist ein Pick für die Zukunft. Und in 3 Jahren, wenn wir auf den Draft zurückschauen, vielleicht sehe ich es dann komplett anders. Aber jetzt nach seiner Rookie-Saison fand ich ihn schon eine der Enttäuschungen.
Ich würde bei allen dreien komplett zustimmen. Evan Neal, gerade ich hatte ihn ja sogar an 1 von den Tackles, du glaube ich ja nicht. Und Trevon Walker waren wir ja auch beide relativ defensiv, nenne ich es mal. Mhm. Und auch bei Zion Johnson. Also wenn man überlegt, ja, also ich habe gerade überlegt, wen hätten die Chargers da nehmen können, wo ich gesagt hätte, ja, geiler Pick. Hätte noch ein, zwei Leute gegeben, natürlich, auch für die Offensive Line, logischerweise. Aber bei vielen hätten wir dann, glaube ich, auch da gesagt, wäre irgendwo ein kleiner Reach gewesen. Also wenn ich auf die Wide Receiver gucke, da war eigentlich ja nur noch, ist direkt hinterhergegangen, ein Traylon Burks. Nee, Dotson ist direkt vorher gegangen.
Ach, sogar vorher gegangen, ja.
Den hätte ich gern gesehen. Und wenn sie da dann, also ich hätte es wahrscheinlich gut gefunden, einen Christian Watson oder einen Pickens genommen hätten. Mhm. Das wären so zwei Spieler gewesen, wo ich sage, diese Offense mit einem dieser beiden Spieler hätte mir, glaube ich, gut gefallen.
Ja, fairerweise hätte ich Watson damals natürlich kritisiert, weil ich halt einfach nicht
du,
so
ja, war. Ich nicht, ja.
Aber stimmt. Pickens zum Beispiel war ja bei mir ein Top-5-Receiver und ein Erstrunden-Receiver auf meinem Board. Also das hätte ich wiederum sehr positiv gefunden.
Dann kommen wir zu den nächsten Awards. Und wir hatten größte Rookie-Enttäuschung eben gerade. Jetzt kommen wir zu den Rookies of the Year und fangen wir mal mit der Defensive an. Das ist sehr, sehr einfach. Ich glaube, das können wir ganz schnell machen, weil es kann niemand anderes als Sauce Gardner sein. Ja. Sauce Gardner mit riesengroßem Abstand. Das war legit der beste Cornerback in der NFL dieses Jahr. Und war das mein, als Rookie.
War mein Nummer 1 All-Pro-Corner. Also, ich meine, ich habe ja bei Woolen, als wir Woolen jetzt gerade hatten, habe ich ja schon ein paar Zahlen so im Vergleich gesagt. Ja. Für mich gab es keinen dominanteren Corner dieses Jahr in der NFL. Und halt wirklich konstant, down for down, nicht in Flashes, nicht in Big Plays oder einzelnen Matchups, sondern wirklich Woche für Woche, down for down. Und es war ja bei ihm auch echt nicht so, dass jetzt gegnerische Offenses seine Seite irgendwie ignoriert haben, was ja auch Value hat, so diese Richard Sherman, das Richard Sherman Treatment. Bei Gardner war es einfach so, dass er eine Seite oder einen Receiver aus dem Spiel genommen hat, obwohl Offenses ihn getestet haben und Bälle in seine Richtung geworfen haben. Ja. Das war eine der außergewöhnlichsten Rookie-Cornerback-Saisons der letzten Jahre. Und deswegen Riesenabstand. Ich meine, danach kann man, ich habe hier nicht mal ein Ranking oder sowas danach noch gemacht, weil es einfach zu ein großer Abstand war. Hutchins wäre natürlich ein Name.
Ja, wenn er die ganze Saison so gespielt hätte wie die zweite Hälfte.
Genau, genau.
Wäre es enger zumindest.
Woolen wäre natürlich auch hier irgendwo zu nennen. Dann ich würde einen Kyle Hamilton hier auch mit reinwerfen, als der dann seine Rolle gefunden hatte in der Ravens Defense. Auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Aber alle eine klare Stufe mindestens hinter Gardner.
Ja, und wenn du auch guckst, gegen welche Receiver er das gemacht hat, ne? Also gegen die Bengals Receiver sah er gut aus. Er sah gegen Broncos gut aus. Er hatte gegen Buffalo natürlich zweimal gespielt. Also da waren schon einige richtig gute. Er hat gegen Justin Jefferson gespielt. Also da waren schon einige richtig gute dabei. Und nur noch mal, um das zu unterstreichen, Sauce Gardner war Nummer 1 in folgenden Sachen. Defensive Grade von PFF, geschenkt. In Pass-Breakups, in zugelassenem Passer-Rating und, die schöne Statistik, die ich immer wieder gerne anbringe, in Receptions pro Coverage-Snap. Mhm. Also niemand hat mehr Snaps gehabt, bevor er eine Reception zugelassen hat, in der ganzen NFL. Ja, easy win für Sauce Gardner an der Stelle. Kommen wir zum Offensive Rookie of the Year. Da ist es deutlich offener und deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich dir den Vortritt lassen möchte.
Na, du darfst auch gerne zuerst.
Also, ich sag's ganz offen, ich musste mich zwischen zwei Ohio State Receivern entscheiden.
Ja, ging mir auch
du
so.
Du auch? Mhm. Und ich sage dir jetzt, warum es Chris Olave sein muss.
Ist es bei mir auch geworden.
Ah, verdammt. Ich hatte gehofft, dass du in eine andere Richtung gehst. Chris Olave über Garrett Wilson für mich, weil etwas größerer Impact und konstanter. Also viel weniger unauffällige Spiele. Garrett Wilson zum Beispiel hatte 5 Spiele mit 30 oder weniger Receiving Yards, 3 Spiele mit 2 oder weniger Catches.
Olave Spiele in der Regel.
Ja, das stimmt. Über die Quarterback-Situation können wir auch noch sprechen. Aber Olave hatte in jedem Spiel mehr als 41 Receiving Yards und nie weniger als 3 Catches. Der war einfach super wichtig von Tag 1 für die Saints-Offense. Und dazu kommt im direkten Vergleich, Olave war in folgenden Werten besser. Yards pro Spiel, Yards pro Catch, Yards per Route Run, durchschnittliche Target-Tiefe, also nicht gerade irrelevante Statistiken für Receiver. Und generell, wenn wir mal bei Yards per Route Run bleiben, wie ich ja immer sage, eine sehr wichtige Statistik, weil da siehst du dann auch meistens, also wenn du dir die Reihenfolge mal anschaust, da sind die Besten der NFL ganz oben mit dabei. Justin Jefferson, Tyreek Hill, Devontae Adams und so weiter, die da immer dieses Jahr auf den Top-Plätzen sind. Und Chris Olave ist einfach Platz 7 in dieser Statistik übers ganze Jahr. Und von all diesen Spielern, die vor ihm sind, mit mehr Yards pro Route Run, hat er die tiefste Target-Tiefe im Schnitt. Der ist eine Big-Play-Waffe und in meinen Augen ein kommender Star-Receiver. Deswegen am Ende für mich Olave über Wilson.
Ja, die Stat habe ich mir auch aufgeschrieben. Für mich der Tiebreaker zwischen Olave und Wilson. Konstanz ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Für mich war es auch, dass Wilson in der Jets Offense noch mehr diese designten Touches bekommen hat. Also Targets, wo er eben via Scheme in gute Positionen gebracht wurde, Yards nach dem Catch holen konnte, was ja auch eine Qualität von ihm ist. Ne? Also du willst ihn in diesen Positionen ja auch bringen. Und in der Kategorie war er auch extrem gut. Der hat fast 400 Yards nach einem Catch produziert. Da war er mit weitem Abstand der beste Rookie-Receiver. Aber Olave war halt im Prinzip ab Woche 1 die Nummer 1 in der Offense, die von ihm verlangt hat, dass er individuell gewinnt und, wie du gesagt hast, dass er eben vertikal auch gewinnt. Und das war für mich so ein bisschen der Tiebreaker. Ich sehe die beide, für mich waren die beiden 1A, 1B und dann habe ich schon auch einen Cut. Aber also auch vom Schwierigkeitsgrad her sozusagen, fand ich Olave einfach noch mal ein kleines bisschen drüber. Und das war für mich so der Tiebreaker. Ich habe dann Tyler Smith von den Cowboys, Offensive Lineman,
finde ich gut, ja.
Gehört hier absolut mit rein. Und Christian Watson habe ich dann auch noch auf dem Treppchen. Und das, beziehungsweise dann als wäre dann als Nummer 4 in dem Fall.
Christian Watson, auch hier das Argument, wenn er die ganze Saison so gespielt hätte wie die zweite Saisonhälfte. Und das sage ich als Fan des Spielers. Du hast ihn jetzt nicht erwähnt, aber es werden ihn viele fordern, Brock Purdy. Aber da muss ich ganz klar sagen, jemanden zu nehmen, der effektiv 6 Spiele in der Regular Season bestritten hat, den hier zu nehmen als Offensive Rookie of the Year, das widerstrebt in meinen Augen dem Sinn eines Saison-Awards. Und es wäre auch fast respektlos gegenüber allen, die über eine ganze Saison richtig gut gespielt haben.
Sehe ich auch so. Also er ist ja einer dieser, es gibt ja diese Finalisten jetzt mittlerweile, ich glaube, das ist neu.
Ist mir vorher zumindest nie untergekommen.
Ja. Er ist ja auf jeden Fall einer der Finalisten und das fand ich da auch schon merkwürdig, weil
aber natürlich ist er das.
Ja. Also er hat 6 Spiele gemacht, 5 Starts in der Regular Season und das ist ja ein Regular Season Award, darf man nicht vergessen. Hat's super gemacht in seiner Rolle in dieser Offense. Das bestreitet, glaube ich, niemand. Hat alle Erwartungen übertroffen, auf jeden Fall. Aber
nicht mal einer halben Saison.
Genau, das sehe ich dann halt voll wie du. Das ist einfach eine zu kleine Sample-Size, um ihn in so einen Award zu integrieren. Deswegen habe ich ihn hier auch nicht dabei.
Also wenn Brock Purdy den Award bekommt, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, dann kannst du den Award halt knicken, weil das ist ja halt einfach ein Season-Award. Und klar, wenn man mal also zum Beispiel beim Pro Bowl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dürfen ja jetzt nur noch Spieler gewählt werden, die eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht haben.
Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass Tyler Huntley ein Pro Bowl Quarterback jetzt ist. Und damit war das Thema für mich irgendwie auch wieder durch.
Ja, gut, vielleicht, wenn das der Fall ist, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher.
Also aber als dachte, halt da vierte Alternative oder so, aber ja.
Ich hätte gedacht, da gab es eine Änderung. Aber also, du kannst 6 Spiele überragen, wenn du die anderen aber alle nicht gemacht hast, hast du für mich in dieser Kategorie nichts verloren, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, das ist natürlich auch dann auch wieder subjektiv, aber ich würde sagen, wir haben 17 Spiele. Ich finde, 12 sollten so ein Cut-off-Punkt sein. 12 solltest du mindestens gemacht haben, um.
Selbst bei 10, wenn das 10 überragende Spiele sind, dann also finde ich auch noch grundsätzlich zu wenig. Wenn der dann aber irgendwie, wenn es dann ein Narrativ gäbe, dass der das schlechteste Team der Liga zum besten Team der Liga gemacht hat, dieser Spieler, können wir noch mal drüber sprechen. Aber das, also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Brock Purdy hat das super gemacht, aber für mich kein Kandidat in dieser Kategorie.
Reklame.
In etwas mehr als einer Woche ist Super Bowl. Eagles gegen Chiefs. Wir beide sind schon fleißig in der Planung, was wir da machen. Aber es muss natürlich auch bald mal geplant werden, wie die Verpflegung aussieht, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, Burger, Wings, Snacks, was auch immer ihr da bevorzugt. Natürlich das eine, aber das Getränkefach muss jetzt natürlich auch gefüllt werden. Und ich meine, du kennst mein Credo zum Super Bowl.
Ja.
So ein Bier zur Halbzeit ist schon drin. Und ja. Ich werde mir dieses Jahr auch mal einen Krombacher kalt stellen. Ja, wild, ja.
Ja, sehr wild. Aber gute Idee mit dem Krombacher. Das klingt dann bei dir während 3 Stunden Super Bowl so. Ja. Bei vielen anderen wahrscheinlich ein paar Mal öfter, aber das ist natürlich auch vollkommen okay. Hauptsache ein gutes Krombacher kaltstellen.
Reklame!
Und dann machen wir weiter mit Most Improved Player of the Year. Also der Spieler, der sich in diesem Jahr zu allem, was er vorher gezeigt hat oder zu dem, was er vielleicht die Saison davor gezeigt hat, am meisten gesteigert hat. Und ich glaube, auch das ist relativ einfach. Und ich bin der Meinung, wir haben auch schon mal drüber gesprochen in der Quick Question oder so. Und also, es würde mich sehr überraschen, wenn du jemand anderes hast für diesen Award als Geno Smith.
Nein, habe ich nicht. Also, es muss Geno Smith sein. Es gibt
Ach so, nein, hast okay, ich dachte, ich habe es so verstanden. Nein, ich habe Geno Smith nicht.
Nein, nein, man könnte hier über einen Andrew Thomas sprechen, man könnte hier sogar über einen Daniel Jones theoretisch sprechen, aber halt alle ein Tier dahinter. Geno, ich meine, das ist alles offensichtlich. Das ist so ein bisschen Sauce Gardner-mäßig. Du hast eine klare Nummer 1 und dann halt ein, zwei Stufen dahinter kannst du über ein paar Alternativen noch sprechen. Geno Smith hatte noch in keiner Saison mehr als 3.100 Passing Yards. Dieses Jahr hat er über 4.200 gehabt. Der hatte noch nie mehr als 13 Touchdown-Pässe in einer Saison. Dieses Jahr waren es 30. Ich habe mal nachgeschaut, Geno Smith hatte noch nie in einer Saison, in der er mehr als 100 Pässe geworfen hat, hatte er nie mehr Touchdowns als Interceptions. Dieses Jahr natürlich deutlich mehr. Und selbst wenn wir von den Stats weggehen, wenn wir aufs Spielerische gucken, die Aggressivität in seinem Spiel, kombiniert mit einer immer noch relativ hohen Effizienz. Einer der besten Deep-Passer gewesen dieses Jahr. Super stark über die Mitte, wie er da die Mitte des Feldes geöffnet hat für diese Offense. Geno Smith war ein Top-10-Quarterback diese Saison. Und das ist natürlich schon, das alleine ist ja schon eine krasse Aussage. Zweite Saisonhälfte war ein bisschen schwächer. Ich würde sagen, dass man da gesehen hat, dass er trotz dieses Sprungs, den er dieses Jahr gezeigt hat, dass er schon immer noch mehr auf die Umstände angewiesen ist als die Quarterback-Elite. Aber da reden wir ja, da meckern wir schon auf ganz hohem Niveau dann.
Ja, ja.
Wenn man überlegt, wo er vor der Saison letztlich gesehen wurde. Und daran musste ich eben auch denken. Seahawks natürlich generell ein Team, das ich massiv unterschätzt habe vor der Saison. Ja. Aber das hing ja damit zusammen. Und allein zu überlegen, wie wir Geno Smith vor der Saison gesehen haben und das damit zu vergleichen, wie er dann gespielt hat und wie wir ihn jetzt sehen. Und entweder wird er einen Franchise-Tag kriegen oder irgendwie einen Vertrag, der eben 30, 35 Millionen im Jahr einbringt. Also zum einen ist es mega selten, dass ein Quarterback so einen Sprung noch macht. Und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
Nee, gehe ich komplett mit. Vor allem, wenn man bedenkt, wann der Spieler überhaupt das letzte Mal eine relevante Rolle hatte in einem NFL-Team.
Ja.
2014. War der zum letzten Mal ein Starter über eine Saison bei den Jets damals. Ich glaube, es war sein zweites oder drittes Jahr, danach wurde er abgesägt. Es war auf jeden Fall jetzt, ja, das müsste das zweite gewesen sein, weil jetzt, das war seine dritte Saison als Starting Quarterback in der NFL über eine ganze Saison. Und er hat alles in den Schatten gestellt, was er jemals vorher gezeigt hat. Deswegen ganz klar. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Differenz in den verbleibenden Awards, weil wir hatten jetzt nur bei größte Rookie-Enttäuschung und das war irgendwie abzusehen, weil es ist sehr subjektiv. Wir machen weiter mit Defensive Player of the Year und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir auseinandergehen, weil hier ist die Auswahl relativ groß gewesen. Also man kann für einige Spieler, glaube ich, einen Case machen. Auch hier traue ich mich nicht, dir den Vortritt zu lassen. Am Ende nimmst du mir meinen Spieler weg.
Wie du magst. Ich überlasse es dir.
Hast du einen, na komm, ich mach's. Wie gesagt, es gab einige zur Auswahl und ich finde, Chris Jones hat's verdient.
Ja, Ja, habe ich auch.
Hör auf! Nimm noch Micah Parsons. Nimm noch Nick Bosa.
Bosa wäre meine 2 gewesen, aber ich habe auch Chris Jones genommen.
Also, erstmal das Offensichtliche. Chris Jones war der beste Interior Defensive Lineman der Liga letztes Jahr. Und gerade gegen den Pass. Fünftmeiste Pressures der Liga, fünftmeiste Sacks der Liga von allen Pass-Rushern. Und ich hatte ja schon vor einigen Folgen mal die Statistik mitgebracht, dass 71% seiner Sacks, und wie gesagt, das waren einige, den Drive des Gegners beendet haben. Der war einfach ein Closer. Und noch ein Argument, wir hatten ihn schon mal hier im Podcast mit dabei. Ich glaube, du hast ein Interview mit ihm gemacht. Timo Riske von PFF. PFF-Mo bei Twitter, der vielleicht schon mal gesehen, sehr datenbasierter Analyst, hat Grafiken veröffentlicht, wie gut ein Pass-Rusher war im Verhältnis zur, ich zitiere, Difficulty of Assignment. Also wie schwer wurde es dem Pass-Rusher gemacht mit zum Beispiel Double-Teams? Ja, also ich glaube, Double-Teams ist da so das Hauptsächliche oder wo ja, wo im Line-Up aufgestellt und so weiter und so fort. Von allen richtig guten Interior Defensive Linemen, und das waren eigentlich nur er und ansonsten Aaron Donald, als er fit war, und Dexter Lawrence, hatte er mit Abstand die schwierigste Aufgabe, zum Quarterback zu kommen. Oder ihm wurde es am schwierigsten gemacht, zum Quarterback zu kommen. Und es macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man sich anguckt, gerade bei Dexter Lawrence, da gibt es ja noch ein paar andere in der Front, auf die du aufpassen musst, aber bei den Chiefs ist halt vor allem Chris Jones der X-Faktor und darauf wird sich fokussiert. Und er hat trotzdem diese Stats geliefert.
Das war für mich der Tiebreaker tatsächlich. Zwischen ihm, Bosa, den ich an 2 hätte, oder halt Parsons, den ich dann an 3 hätte, dass er halt diese Defense trägt. Also das ist jetzt ein bisschen relativ gesprochen, weil natürlich trägt niemand eine Defense alleine. Ja. Aber er ist mit weitem Abstand der wichtigste Spieler in dieser Defense, die nicht wahnsinnig viele oder eigentlich, also so Stars eigentlich sonst nicht hat. Und die ein bisschen up and down sein kann, drumherum, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem am Ende dieser Saison EPA pro Play Platz 15, Success Rate auf Platz 12. Und ich denke, ohne Chris Jones, wenn du Jones rausnimmst und da einen Average Lineman reinstellst, dann sprechen wir über eine Defense im unteren Liga Drittel, vielleicht sogar im unteren Liga Viertel. Er ist wirklich einer der wenigen One-Man-Game-Wrecker in der NFL auf der defensiven Seite. Und diese Saison hat ihn da noch mal auf eine neue Stufe für mich gehoben. Und wir haben die Playoffs hier nicht einfließen lassen, aber natürlich.
Das war die Kirsche.
Genau, das war so die Kirsche obendrauf, dieses AFC-Championship-Game gegen Cincinnati, dass sie in meinen Augen ohne Chris Jones verlieren. Ja. Also, ja, in der Regular Season 77 Quarterback-Pressures, kein anderer Defensive Tackle mehr als 63. Und das war auch nur Dexter Lawrence, sonst keiner über 60. Also, aktuell ist er der dominanteste, neben Aaron Donald natürlich, wenn der wieder fit ist, ist er der dominanteste Interior Lineman. Und er ist halt wirklich einer der wenigen Defense-Spieler, der individuell seine Unit trägt.
Ich finde, Myles Garrett hätte es auch, ja, vielleicht nicht als Nummer 1, aber hätte ein Treppchen verdient gehabt. Der hat es auch nicht gerade leicht. Da beziehe ich mich auch noch mal auf Timos Grafik, dem wurde es auch sehr, sehr schwer gemacht und er hat trotzdem wieder sehr gute Stats geliefert in einer wirklich bescheidenen Defense und eine Defense, die sehr oft auf dem Feld stand.
Das stimmt, ja.
Offensive Player of the Year. Ja, ich musste mich wieder zwischen zweien entscheiden und ich könnte mir vorstellen, dass es dir ähnlich ging. Bei mir fiel die Entscheidung zwischen 2 Wide Receivern.
Ich habe am Ende einen Quarterback genommen, tatsächlich.
Oh, dann lasse ich dir gerne den Vortritt hier an dieser Stelle.
Ich habe Jalen Hurts genommen. Ganz langweilig.
Ja, ich habe keine Quarterbacks genommen.
Ja, finde ich auch okay. Also grundsätzlich
Für mich ist das eher ein Playmaker-Award. Offensiver Playmaker-Award. So.
Verstehe ich, wenn man das so sieht. Grundsätzlich gebe ich den Award auch lieber einem Receiver. Und da gibt es natürlich auch ein paar offensichtliche, die ihre Offense maßgeblich geprägt haben oder entscheidend mitgetragen haben. Für mich ist es Hurts, weil wenn wir drüber sprechen, wer seine Offense eben geprägt und getragen hat, ist er für mich noch mal ein bisschen höher einfach auf der Liste letztlich gewesen. So der Sprung und so, den er als Passer gemacht hat, das ist das eine. Die Passing-Game, Mitte des Feldes, die Konstanz auch einfach. Aber das Rushing ist halt der andere Part. Und da kommt halt für mich so dieser Playmaker wieder mit rein. Ich habe es ja bei AJ Brown vorhin schon gesagt. Eagles Offense, finde ich, kann man so auf drei Säulen eben stellen. Run-Game, Option-Game und vertikales Passspiel. Und Hurts ist halt elementar für alle drei. Weil er halt nicht nur in Short Yardage, sondern insgesamt als Runner eine riesige Volume abgerissen hat. Weil er eben auch als Runner oft die einfache Antwort für diese Offense war. In der Red Zone, in Short Yardage eben auch, Option Run Game, was sie mit ihrem Run Game aus Empty machen konnten. Wie gesagt, ich bin da grundsätzlich immer sehr offen, einen Nicht-Quarterback zu nehmen, weil der MVP halt für mich per Definition eigentlich nur ein Quarterback sein kann. Aber dieses Jahr ist es für mich Hurts am Ende vor den Receivern gelandet. Nicht mit Blick jetzt auf Positional Value oder sowas, sondern eben darauf, wie gut er gespielt hat und dann eben mit diesen Gedanken auch im Hinterkopf. A, wie prägend er für die Offense war und B, was für ein Playmaker er halt im Gesamtpaket war. Nicht nur als Passer, sondern eben im Gesamtpaket.
Finde ich super. Geht natürlich auch irgendwo runter wie Öl. Jalen Hurts mag ich sehr gerne. Für mich halt aber, wie gesagt, irgendwo ein Playmaker-Award. Und es gibt vor allem zwei Wide Receiver, wie ich finde, die eine Outstanding-Saison gespielt haben. Und weit vor allen anderen waren. Und dann musste ich mich zwischen diesen beiden entscheiden. Und eigentlich müsste ich, glaube ich, Justin Jefferson nehmen. Weil wie oft haben wir darüber gesprochen, dass er der X-Faktor der Vikings-Offense war. Und wenn er nicht, wenn er abgetaucht ist oder rausgenommen wurde aus dem Spiel, dass diese Offense nicht funktioniert hat. Das Problem ist halt, er war dann für mich ein Ticken zu oft eben kein Faktor in zu vielen Spielen, in denen er eben nahezu unsichtbar war. Und Tyreek Hill war das nicht. Tyreek Hill ist für mich mein Offensive Player of the Year. Hill in einer neuen Offense mit neuen Quarterbacks und also ich finde das Argument dann zu sagen, ja, aber hier Vergleich, Justin Jefferson war alleine unterwegs und Tyreek Hill hatte Waddle an seiner Seite. Ja, aber guck mal, wer den Ball zu ihm geworfen hat. Ja, das war über weite Strecken Tour, aber halt auch zeitweise Teddy Bridgewater und Skylar Thompson. Und trotzdem hatte Hill kein einziges dieser unsichtbaren Spiele, außer vielleicht das letzte Saisonspiel, aber das war halt eben Skylar Thompson. Er hatte kein Spiel ansonsten, oder generell kein Spiel mit unter 20 Yards. In dem letzten waren es immerhin noch über 20 Yards. Und Jefferson mehrfach. Und dann hatte er dazu, ihr wisst, wie gerne ich die Yards per Route Run Statistik mag. Und Tyreek Hill hat da halt dieses Jahr alles zerstört. Er hat da neue Maßstäbe gesetzt in dieser Statistik. Julio Jones gilt so immer als das Paradebeispiel für so hohe Werte bei Yards per Route Run, was ja auch irgendwo den Impact von einem Receiver misst. Und Julio Jones hat über 3 Jahre, war da Nummer 1 und hatte auch 3-mal weit über 3 Yards, oder nicht weit, aber über 3 Yards pro Route Run. In so einem Stretch hat das nie wieder jemand geschafft, noch vor ihm nie jemand. Aber Julio Jones hat da einen Wert geliefert, der war der höchste seit 2008 Steve Smith. Keiner hatte auch nur ansatzweise 3,2 Yards per Route Run. Jefferson ist da auf Platz 2 mit 2,6. Das heißt, Tyreek Hill hatte pro gelaufener Route über die gesamte Saison 0,6 Yards mehr. Das ist schon krass, ich meine, ihr müsst euch überlegen, 3,2 ist mit Abstand der höchste Wert. 0,6 zu Platz 2, das sind Welten. Das sind wirklich Welten. Und da kam ich nicht drum herum, Tyreek Hill zu meinem Offensive Player of the Year zu machen.
Ich denke, er wäre meine Nummer 2 gewesen. Ich finde halt bei diesem Offensive Player of the Year ist für mich halt immer so ein bisschen einerseits natürlich die Leistung, klar, ne, qualitativ, aber halt das, was ich vorhin gesagt habe, auch wie sehr prägen sie ihre Offense. Und da ist halt Hill schon der Outstanding Receiver gewesen. Also, weil diese Dolphins Offense, als sie diese Hochphase auch hatte, und alle über die Dolphins so ein bisschen ausgeflippt sind, da war es ja eben viel Hill und Waddle, natürlich beide. Aber was sie eben gerade mit Hill alles machen konnten, auch wie sich seine Rolle teilweise verändert hat im Vergleich zu Kansas City davor. Ich denke, ich hätte ihn wahrscheinlich an 2 und Jefferson an 3. Und dann ja, wahrscheinlich sogar AJ Brown an 4, wenn wir das noch weiter ranken würden. Also schon noch, dann wäre danach, wären bei mir die ganzen Receiver gekommen. Für mich hat Hurts halt so ein bisschen diesen Playmaking plus plus prägender Spieler für seine Offense-Part vereint.
Wir machen eine Pause mit Spieler-Awards. Kommen wir erstmal zu zwei Team-Awards. Die größte Überraschung. Das Team, das uns am meisten überrascht hat. Jetzt hatten wir mal einen Unterschied, eine Differenz, was die Awards angeht. Hier könnte ich mir fast vorstellen, dass wir wieder das gleiche Team haben. Ich muss hier auf jeden Fall die Seahawks nennen.
Ja, ist langweilig, aber ich meine, ähnlich wie Geno Smith bei dem Award eben gerade, ist es halt auch so, du brauchst halt, also wenn ich überlege, und ja, ich hatte die Giants ja zum Beispiel sogar noch einen kleinen Ticken negativer getippt, aber die Seahawks für mich sind halt so eine krasse, also wie das alles zustande gekommen ist. Bei den Giants konnte man sich halt einen Weg vorstellen, ja, Brian Daboll, super Coaching und so.
Naja, und vor allem, selbst so kritisch wie wir bei Daniel Jones sind, wir hätten Daniel Jones immer noch weit über Geno Smith gerankt.
Ja, genau, Also man konnte bei den Giants halt einen Weg sehen, wie es zumindest positiver wird.
Genau.
Deswegen warst du ja zum Beispiel auch einfach positiver bei ihnen. Bei den Seahawks haben wir das ja einfach gar nicht gesehen. Und da, ich meine, wenn ich zurückdenke, wie wir über Pete Carroll geredet haben letzten Sommer, als der gesagt hat, hier sind immer kompetitiv und so. Ja, das ist ja schon die krasseste Überraschung.
Ich kann nur so viel sagen, ich hatte die Seahawks als Top 3 Pick. Und die haben am Ende Playoffs gespielt. Hallo. Ja. Es geht keinen Weg, es führt keinen Weg hier dran vorbei. Ich hätte ihnen nichts davon zugetraut und das war wirklich die größte Überraschung. Größte Enttäuschung. Da gibt's einige.
Da gibt's einige, aber für mich schon auch eine klare Nummer 1.
Welche denn? Ich glaube, du hast eine andere als ich.
Ich habe Denver. Mhm. Also Denver für mich halt, du gehst in eine Saison, wo du eigentlich denkst, du hast deinen Quarterback endlich wieder, wir können wieder Playoffs spielen, wir können vielleicht sogar um Titel spielen und gehst aus der Saison raus mit einem Top-5-Pick, der dir nicht gehört, mit Fragen, wann du vielleicht aus dem Wilson-Vertrag rauskommst. Selbst wenn man skeptischer war und sagt, wir sind nicht unbedingt Titelkandidat gewesen, das ist schon eine sehr, sehr bittere Wendung. Und deswegen für mich sind sie als Team am Ende die größte Enttäuschung, auch wenn man sicher ein, zwei an. Also ich greife mal nicht vorweg, mach du erst mal, dann sage ich mal meine 2 und 3 noch.
Für mich sind es nicht die Broncos geworden, weil wir immer auch gesagt haben, dass es eine große Wildcard ist, dass ja auch was schief gehen kann mit einem Rookie-Headcoach. Passt das mit Russell Wilson? Wie findet der sich zurecht im neuen Team? Blibla blub. Und vor allem, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, keiner von uns hatte die Broncos als ernsthaften Contender auf dem Zettel. Also ich weiß, dass sie bei uns beiden Platz 3 in der Division hatten. Also es war jetzt nicht so, dass wir die irgendwie hier als bestes Team oder eins der Top 3 Teams der AFC gesehen haben.
Das ja, ich kam halt bei ihnen immer so darauf, ich hätte halt schon gedacht, dass sie trotzdem 10 Spiele gewinnen. Und dass es halt vor allem so eine Saison ist, wo du dann am Ende schon, sagst, also keine Ahnung, ob sie eine Wildcard kriegen oder wie auch immer, aber wo du halt am Ende sagst, die sind ein Team, denen fehlen vielleicht noch ein, zwei Puzzleteile, um ganz oben anzugreifen und nicht, wie kommen wir aus dem Wilson-Vertrag raus?
Ja, absolut. Das ist auch eine riesen Enttäuschung. Ich hatte sie sogar bei 11 Siegen getippt oder mit 11 Siegen. Es gibt aber ein Team für mich, was noch eine größere, also vor allem aus subjektiver Sicht, aber ich glaube auch, also objektiv mindestens auf Augenhöhe, weil es gibt ein Team, was die meisten von uns als Contender gesehen haben. Und da waren sie so weit von entfernt und da gab es halt weniger Wildcards. Es gab zwar Argumente dafür zu sagen, ja, es wird eine Regression geben, sie werden nicht so gut performen wie zuvor, aber viel besser wäre auch nicht gegangen, weil sie haben den Super Bowl gewonnen. Und ich habe sie in den Super Bowl getippt, die Rams. Das war halt wirklich ein ernst gemeinter Super Bowl-Tipp von mir und die haben am Ende 5 Siege geholt und hatten sowohl den Coach als auch den Quarterback zumindest über weite Strecken und selbst ja mit den beiden zusammen lief es nicht so. Für mich mit Abstand die größte Enttäuschung der Saison.
Rams waren auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich habe sie auch als Nummer 2, also insofern bin ich nicht ganz weit weg. Unterschied zu Denver war für mich halt dann letztlich die gravierenden Verletzungen. Und ja, ich weiß, die Broncos hatten auch einiges an Verletzungen, aber bei den Rams reden wir ja davon, dass Quarterback und Star-Wide-Receiver und dann irgendwann zweiter Quarterback und so, also, und Aaron Donald und, also, es waren schon alle Säulen mehr oder weniger abgesehen.
Ja, aber selbst vor diesen Verletzungen ist es ja echt nicht gut.
Deswegen habe ich sie auch an 2, weil ich finde, ich glaube auch mit, wenn die alle fit gewesen wären, dann wären sie vielleicht, hätten sie vielleicht trotzdem die Playoffs verpasst, durchaus denkbar, und hätten vielleicht irgendwie 8 Spiele gewonnen oder so am Ende. Deswegen gehören sie für mich auch absolut mit rein. Aber bei den Broncos war also der Vibe vor der Saison einfach nochmal ein anderer. Und die Rams.
Ja, aber es war Super viel Hype.
Ja.
Es war auch ein Ticken zu viel Hype, weil, also in der Nachbetrachtung vor allem, weil man hätte noch skeptischer bei Nathaniel Hackett oder zu
Voll.
Vorsichtiger sein müssen.
Nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und Nummer 3 sind die Colts halt für mich, über die haben wir ja schon gesprochen.
Colts, größte Differenz zwischen erwarteten Siegen und Siegen in der Realität. Cardinals für mich auch noch eine Riesenenttäuschung. Ja,
Cardinals hätte ich dann an 4 gehabt.
Der vorletzte Award ist Coach of the Year. Hast du dich schwer getan? Weil hier gibt es einige, finde ich, die es verdient gehabt hätten.
Also, ich bin eine Weile hin und her gegangen. Ich meine, man kann für Shannon argumentieren, dritter Quarterback, 13 Siege, 6-0 in der Division und so weiter.
Absolut, also ich finde, gibt starke Argumente für.
Genau. Man kann natürlich für Sirianni argumentieren. Aber also ich kam am Ende halt darauf zurück, wer aus den wenigsten Ressourcen am meisten gemacht hat. Das kann nur Brian Daboll sein.
Ja, 100%.
Giants halt, ich hatte die Giants als Top-3-Pick. So, das ist mein Seahawks-Äquivalent zu dir. Und sie haben ja nicht nur Playoffs gespielt, sie haben ein Playoff-Spiel sogar gewonnen. Und das Ding ist halt, bei den Giants ist es halt für mich so, also bei den Seahawks, diese Geno Smith-Geschichte allen voran, die hab ich halt 0,0 kommen sehen.
Ich finde, Pete Carroll hat auch eine Erwähnung verdient, mindestens.
Ja, kann man, also ja, ist, glaube ich, ist fair. Bei den Giants dachte ich halt jetzt auch noch mal drüber nach. Und so, selbst rückblickend betrachtet, fühle ich mich in der Prognose eigentlich nicht so blöd, weil individuelle Receiving-Qualität, unteres Liga-Viertel, die Line war weitestgehend nicht gut, abgesehen von Thomas und hier und da mal ein Lichtblick in der Interior-Line. Defense war Durchschnitt. Also die individuellen Prognosen zu den Giants waren ja an sich jetzt nicht total off, im Gegensatz zu den Seahawks, die halt individuell auch einfach überrascht haben. Aber was halt Daboll und sein Coaching-Staff rausgeholt haben aus dieser Gruppe, was sie aus Daniel Jones auch rausgeholt haben, ich glaube da, also um deine Frage zu beantworten, ich bin ein bisschen hin und her gegangen, aber am Ende war es für mich eine klare Wahl.
Ja, ich habe es ja schon mehrfach auch im Laufe der Saison sogar gesagt und daran hat sich natürlich nach einem Playoff-Sieg nichts geändert. Also für mich waren sie zwar, habe sie besser erwartet. Das lag auch vor allem an Brian Daboll, weil ich einfach von ihm viel erwartet habe. Ich hatte ja vor 2 Jahren, glaube ich, mal in einem Video, in einem Royal Fumble-Video, eine Recherche gemacht, was ihn angeht, oder Head-Coaching-Kandidaten. Er war ja da schon ein Jahr vorher. Auf jeden Fall mit unter den Kandidaten, unter den möglichen neuen Head-Coaches. Und das klang sehr vielversprechend. Also was man so gehört hat, einfach wirklich einer, der mit allen Spielern eigentlich gut kann. Und deswegen war ich relativ optimistisch, dass er zumindest ein bisschen was aus den Giants rausholt. Gleichzeitig, wir haben darüber gesprochen, wie er seinen Staff zusammengestellt hat. Das hat super funktioniert. Das, finde ich, zählt da auch mit rein.
Total.
Und dann hat er halt, und das war für mich dann noch, nicht der entscheidende Faktor, weil es war für mich schon vorher entschieden, aber noch so die extra Schleife, dass ich sehr, sehr viel Geld dagegen gewettet hätte, dass Daniel Jones nach dieser Saison vielleicht wirklich einfach weiterhin der Starting Quarterback der Giants bleibt. Das war nämlich für mich, also ja, ich war etwas höher bei ihm und habe deswegen eine Steigerung erwartet. Gleichzeitig habe ich aber auch eigentlich fest damit gerechnet, dass die Defense und vor allem Daniel Jones ein zu großes Hindernis sein wird, um jetzt irgendwie am Ende vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen oder sowas. Und Brian Daboll hat es geschafft, Daniel Jones zu einem absolut brauchbaren Starting-NFL-Quarterback zu machen.
Ja, ich meine, egal wo du hinguckst eigentlich bei diesem Kader, und jetzt, selbst wenn wir uns nur auf die Offense konzentrieren, aber ich finde, das mit dem Staff ist ein sehr wichtiges Argument, eben auch zu gucken, wie er das gemacht hat und wen er da geholt hat.
Ja.
Selbst nur, was er mit der Offense gemacht hat und rausgeholt hat aus dieser Offense, die sowieso schon jetzt Receiver-qualitätmäßig nicht oben mit dabei war und alle relevanten Starter eigentlich verloren hat. Und zwar teilweise recht früh auch schon verloren hat.
Und die er selber nicht mal gecallt hat.
Stimmt, die er selber nicht gecallt hat, die er abgegeben hat an Kafka. Das alleine ist halt schon wirklich außergewöhnlich. Und dieser Gesamtprozess zu sehen, eben, du kriegst einen Offensive Coordinator, der da, also einen, mit Daboll eben jemanden, der Offensive Coordinator war, der halt da reinkommt, der das, die, nicht das Ego eben so nach vorne stellt, sondern halt wirklich sagt, wie kann ich am besten dieses Team führen? Und das hat halt so durchschlagenden Erfolg im ersten Jahr. Ich bin super gespannt, wie die jetzt weitermachen. Also inklusive Quarterback, was für einen Vertrag kriegt Daniel Jones? Gehen die trotzdem im Draft auf einen? Wie bauen die ihre Receiver-Gruppe neu auf? Weil die das sind ja auch fast alle Free Agent. Barkley ist natürlich auch Free Agent. Also das wird ja noch super spannend sein. Das Projekt ist ja ganz am Anfang eigentlich erst. Und umso krasser ist halt der Erfolg, den sie gleich im ersten Jahr hatten. Und da hattest du eine Nummer zwei. Also für mich war es ein Stable und ich würde wahrscheinlich sogar Shanahan an zwei setzen.
Für mich war Shanahan die Nummer zwei. Ich habe es nicht gerankt, aber ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Shanahan, Pete Carroll und Dan Campbell. Mhm. Haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, über Dan Campbell. Und ich finde, der hat hier absolut ja auch ein Case für sich gemacht. Nick Sirianni hattest du vorher noch erwähnt, da würde ich so ein bisschen widersprechen, weil da, also wenn wir vor allem darauf gehen, wer hat aus dem wenigsten am meisten gemacht, wir wussten eigentlich, dass die Eagles ein sehr komplettes Team sind. Klar, ja, dass sie jetzt, ja. Also man muss fairerweise dazu sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass Nick Sirianni die Eagles zu einem Super Bowl-Team macht. Genau. Und zum besten Team der NFC, ja. Trotzdem hat er halt von Howie Roseman, über den wir ausgiebig gesprochen haben, ein sehr, sehr gutes Team gestellt bekommen. Er hat noch mehr rausgeholt, als ich gedacht habe. Aber für mich war da der Unterschied zu den anderen Kandidaten doch schon sehr groß.
Ja, doch, würde ich schon auch mitgehen. Also auch da könnte man halt in die Richtung argumentieren, wie er das Team insgesamt anführt.
Natürlich.
Wie er delegiert und so weiter, aber würde ich mitgehen.
Hat auf jeden Fall eine brutale Entwicklung hingelegt und eine sehr, sehr starke Saison spielen lassen, mehr oder weniger.
Einen Namen hätte ich noch, den ich noch reingeworfen hätte, den ich wahrscheinlich sogar an drei setzen würde. Und das ist Doug Peterson. Einfach für diesen Turnaround in Jacksonville.
Ja. Finde ich gut. Sollte zumindest eine Erwähnung bekommen, ja.
Genau. Also, die haben halt wirklich auch die Division gewonnen mit Ressourcen. Klar, sie haben junges Talent schon drin, aber mit der durchaus auch überschaubaren Ressourcen insgesamt.
Und Trevor Lawrence.
Genau, sie haben Trevor Lawrence.
Das hilft. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Wenn wir darüber sprechen, wen Shanahan, Dan Campbell und Pete Carroll zur Verfügung hatten.
Ja.
MVP. Bist du noch mal bereit für einen gemeinsamen Award? Für einen gemeinsamen Gewinner?
Ich glaube hier, also alles andere. Es kann halt auch nur einen geben. Also ganz ehrlich, ich meine, es kann nur Mahomes sein.
Ja.
Es ist langweilig, ja, aber wenn wir ein Ranking machen würden, ich hätte Mahomes 1, Burrow 2, ja. Jalen Hurts 3.
Ja.
Das wäre meine Top 3. Aber du kommst halt an Mahomes einfach nicht vorbei. Er spielt halt diese Position auf einem Level, ehrlicherweise, das wir vielleicht noch nie gesehen haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wenn man dann halt gerade auch dieses Jahr sieht, was diese Offense für einen Output hat mit Receivern, die keiner sonst haben will, bisschen überspitzt gesagt, aber Juju hat er unterschrieben? Ein Jahr 3 Millionen oder sowas. Valdez Scantling ist jetzt sicher nicht der Household-Receiver-Name. Jemand wie Sky Moore hat nicht die Rolle ausfüllen können als Rookie, die man sich vielleicht erhofft hatte. Also es ist Travis Kelce und dann halt echt so, wir gucken halt mal, wie wir die Receiver-Position zusammenwürfeln. Und trotzdem haben die halt einfach die beste Offense der NFL. Und das ist halt natürlich auch Andy Reid, aber das ist halt einfach ein absoluter Ausnahme-Quarterback. Und ich glaube, man kann natürlich auch sagen, historischer Ausnahme-Quarterback, weil diesen Erfolg, Mahomes ist jetzt in seinem 5. Jahr, ne, als Starter, ja, 18, 19, 20, 21, 22, ja, 5. Jahr als Starter. Und fährt quasi jedes Jahr ins Championship-Game. was willst du da sagen?
Ja, ich finde, das Hauptargument hast du schon gebracht, wenn man guckt, was er an Waffen zur Verfügung hat. Und vor allem, wen du ihm weggenommen hast mit Tyreek Hill, der jetzt dann auch noch mal unterstrichen hat, wie gut er ist, auch in einer anderen Offense.
Und vergleicht das mal. Wir hatten ja das war ja eine Offseason-Story. Diese Receiver-Trades, diese High-Name-Receiver-Trades. Vergleicht das mal, wie sah denn die Titans-Offense ohne A.J. Brown aus? Wie sah denn die Packers-Offense ohne Davante Adams aus?
Yeah.
Und jetzt dann guckst du halt auf die Chiefs. Ja. Eigentlich und kein Unterschied.
Und auch hier haben die Playoffs dem Ganzen noch die Kirsche aufgesetzt. Haben wir jetzt nicht gewertet, macht die NFL auch nicht. Aber trotzdem, das ist einfach noch mal dass er dann auch noch mit einem Bein gefühlt in den Super Bowl kommt. Das ist einfach.
Ja.
Er ist einfach der beste Quarterback. Der talentierteste Quarterback. Vielleicht aller Zeiten. Nicht der beste, aber der mit dem größten Talent. Und zumindest werden wir noch sehr viel Freude an ihm haben, wenn er so weiterspielt wie bisher und wie ich finde oder wie die meisten ihn auch haben als MVP-Kandidaten Nummer 1. Das waren unsere Awards für dieses Jahr. Relativ wenige unterschiedliche Gewinner.
Ist natürlich ärgerlich, aber kontroverse Kategorien noch reinpacken nächstes Mal. Aber ich finde auch, also das beschreibt ja vielleicht auch einfach so ein bisschen oder ist ein ganz gutes Spiegelbild dieser Saison, dass du halt einfach bei ein paar Bereichen hattest du halt einfach klar Spieler, die sich abgesetzt haben. Und bei manchen kann man vielleicht mehr diskutieren. Also ich finde Offensive Rookie of the Year, wenn du da jetzt Garrett Wilson genommen hättest, da hätte ich jetzt nicht groß rumdiskutiert. Aber bei vielen ist es halt schon relativ klar. Und das spiegelt ja irgendwo auch die Saison wieder, wie wir es ja am Anfang gesagt haben. Wenn wir eben sagen, keine Ahnung, bei 3, 4 Awards, was Roster-Building und individuelle Performance angeht, sind die Eagles auf Platz 1. Mhm. Ja, die stehen halt auch im Super Bowl. Das hat natürlich auch einen Grund, warum die im Super Bowl stehen. Und ich finde, das ist dann halt ein Stück weit auch logisch, dass man dann doch bei einigen auf die gleichen Namen kommt.
Ja. Ich bin gespannt, wen ihr noch so auf dem Zettel habt, den wir jetzt vielleicht gar nicht genannt haben in der einen oder anderen Kategorie. Nächste Woche, liebe Leute, schauen wir auf den Super Bowl. Auf das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs machen wie immer, wie jedes Jahr, unsere sehr ausführliche Preview auf dieses Spiel. Hast du noch was zu sagen, Adrian?
Viel Spaß beim Pro Bowl, oder? Weiß nicht.
Kann man das wünschen?
Sonntag, oder? Hätte ich jetzt gesagt.
Wahrscheinlich nachts.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße auch immer dieses erste freie Wochenende seit September und werde.
Aber Flag Football, hey.
Werde vermutlich nicht den Pro Bowl schauen.
Flag Football, ich kann sie jedem nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, welches Flag Football sie spielen. Es gibt ja 5 gegen 5, 7er und 9er. Ich spiele ja 9er in Berlin. Und das ist mit Abstand das Geilste, weil es einfach ist wie richtig Football, nur ohne Tackeln.
Ich meine, ich hätte 7er gesehen, aber ich bin
7er ist sicher. Auch 7er ist auch noch okay. 5er ist eine ganz andere Sportart und finde ich nicht so geil. Ich hoffe sehr auf 7er. 9er wäre noch geiler. Aber trotzdem, das werde ich mir anschauen. Ich muss mal gucken, wann das ist, weil da sind auch andere Sportveranstaltungen Sonntagabend. Zum Beispiel so ein Mailand-Derby, was, glaube ich, auch ganz interessant werden könnte. Wie gesagt, wir hören uns aber dann nächsten Donnerstag spätestens wieder, außer irgendwer beendet noch seine Karriere. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.